Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der 13. Games und Max.
Guten Tag.
Es hat lange gedauert jetzt seit der letzten Folge. Die letzte ist ja im Prinzip eigentlich 11 und 12 zusammen zu dem Zeitpunkt, wo die hier veröffentlicht wird. Denn wir hatten ja das Vergnügen, beim letzten Mal mit Kai zusammen eine Folge aufzunehmen und hatten dann so einige technische Stolpersteine zu bewältigen, würde ich mal sagen. Und aus dem Grund hat sich das jetzt alles ein bisschen verzögert. Deswegen kriegt ihr jetzt quasi dieses Mal eigentlich schon fast ein Double Feature.
Ja, wir müssen gucken, wann wir die veröffentlichen.
Ja, also auf jeden Fall wird es jetzt dann nicht so lange dauern, weil wir haben ja jetzt das Material schon und wir brauchen es ja nicht zurückhalten.
Stimmt.
Ich meine, man kann, das ist ja auch was, also wir wüssten jetzt, wir könnten, machen es aber trotzdem nicht.
Müssen nicht, ja.
Nee, wir müssen nicht.
Ich glaube, das anzuhören ist, glaube ich, jetzt unheimlich verwirrend. Speziell, weil man es ja hat. Und wir reden jetzt über die Möglichkeit, das nicht, aber gut.
Man muss auch mal hypothetisch denken können.
Habe ich erwähnt, dass ich ein neues Mikrofon habe?
Ja, ich hoffe, man hört das jetzt auch. Also, ich will jetzt noch nicht zu früh frohlocken, aber Falk hat jetzt endlich mal eingesehen, dass Sennheiser ganz gute Mikros baut.
Was heißt eingesehen?
Ja, hast du ja vorher nicht vor. Hast du
ich wusste nur nicht, dass es die so günstig gibt.
Naja, also ich habe dir schon öfter gesagt, es gibt eine ganze Menge. Wie auch immer, nachdem wir einen diversen, also mehrere kleine Umwege gemacht haben, unter anderem jetzt über den Erwerb zweier Sennheiser PC7 USB, die totaler Schrott waren, wo man also permanentes Fiepen drauf hatte beim Aufnehmen, hat Falk jetzt einen Sennheiser, weiß ich nicht, PC36 USB heißt das Ding, glaube ich.
Heißt das so?
Und ich habe ja eh schon die ganze Zeit das Sennheiser und dementsprechend, glaube ich, können wir euch jetzt eine annehmbare Tonqualität bieten und sollten auch keine Hall-Effekte mehr haben. Und wenn künftig ein Gast da, möge er Beinrot heißen oder möge er Steve Jobs reinkarniert heißen, bei uns mitmachen will, muss er sich ein vernünftiges Headset mitbringen.
PC36
USB. Oder PC 166 USB, was ich auch empfehlen kann.
Das heißt, das einzige Limit ab sofort sind die USB-Slots an unserem Notebook.
Richtig.
Geil.
Könnte man aber mit einem Hub natürlich auch erweitern.
Wobei wir dürfen gar nicht sagen, dass wir mit USB-Mikros aufnehmen. Ne? Ich glaube, unter Sound-Profis ist das der Tod.
Aber jeder weiß ja, dass wir keine Sound-Profis sind. Also wer unsere Podcast-Folge
gehört hat. Achso, wer Folge 1 bis 12 gehört hat.
Weiß, ja, wir haben es da nicht so drauf an der Stelle. Deswegen ist es auch völlig okay. Und außerdem behalte ich es da mit der Devise, es ist ja völlig wurscht, wie wir es aufnehmen, wenn es hinterher geil klingt.
Ja.
Und wir klingen jetzt, glaube ich, besser als viele andere, die angeblich ach so teures Sound-Equipment haben.
Das stimmt.
Ja. Aber kommen wir mal zu dem, was wir eigentlich besprechen wollen. Und das wäre?
Was liegt auf der Tagesdings?
Games.
Ach.
Wir haben auch noch Max später, das gehört jetzt im Podcast.
Ja, ich erinnere mich.
Wir starten aber mit Games. Haben so einen bunten Kessel, oder nee, ein Kessel buntes, habe ich schon mal gesagt, irgendwann vor ein paar Folgen. Haben wir auch dieses Mal.
Passt schon.
Starten wir mal mit Catherine. Wer es nicht kennt.
Oder für Deutsche Catherine.
Ja, genau.
Nicht?
Katharina.
Oder so.
Die gute Frau Catherine ist.
Hat uns
ein
primär
Spiel,
das Spiel erstmal geschenkt.
Ob wir das jetzt hätten erwähnen sollen?
Warum nicht?
Lassen wir mal weitere Details zu dem, okay, zu der Schenkung aus. Jedenfalls haben wir dankenswerterweise dort zwei Versionen von Catherine bekommen. Und ich freue mich ja eigentlich schon eine ganze Zeit auf das Spiel. Ich hatte es ja schon mal vor einer ganzen Weile erwähnt. Das ist so ein abgedrehtes Japano-Ding, was schon seit einer ganzen Zeit in den USA gibt. Und das wurde jetzt nach Deutschland gebracht. Ich glaube, wir haben jetzt aber die englische Version gekriegt, zum Glück. Nur ist der Publisher jetzt hier für Deutschland ist Koch Media, / Deep Silver.
Ja, Deep Silver, glaube ich.
Und deswegen ja, ist es jetzt hier im Markt dann auch verfügbar. Das Ding ist eigentlich ein Puzzlespiel, mutet aber an wie so ein Erwachsenen-Manga-Erotik-Abenteuer-Psycho-Thriller-Ding.
Das Ganze in 3 und 2D. Also ich kenne mich noch weniger aus als Lars, also als du.
Ach so, heiße ich.
Aber irgendwie, es gibt so 3D-Puzzles und dann gibt es wieder so 2D-Szenen. Ich habe, ganz ehrlich, kann von dem, mit dem Spiel nichts anfangen.
Ja, das ganze Spiel geht ja darum, dass du einen Turm erklimmst.
Ach was?
Ja, du träumst irgendwie und hast im Traum, hast du mit deinem Hauptcharakter, wie auch immer er jetzt heißen mag, hat der so Hörner und so und der muss auf so einen Turm hochklettern und eigentlich ist das nichts anderes als so ein, ja, mir schien das so ein Sokoban 3D zu sein, falls du Sokoban noch kennst. von früher, wo man so Blöcke hin und her schieben musste, um quasi an eine bestimmte Stelle zu kommen und musste dann irgendwie die...
Ach, hör auf, ich hasse solche Spiele.
Auf jeden Fall hat man jetzt einen Turm, auf den man hochklettern muss und das ist irgendwie alles 3D und zwischendrin hat man dann diese Psycho-Elemente, wie auch immer es stattfindet. Also ihr merkt natürlich an dem sensationellen, recherchierten Beitrag, den wir jetzt hier bringen, dass wir es beide noch nicht gespielt haben. Ich fand es allerdings von dem Setting her irgendwie cool.
Es liegt bei mir daheim, ich hab's vergessen.
Ja, ich möchte dich dann da bitten, mir das vielleicht mal mitzubringen. Das wäre äußerst liebenswürdig. Also ich freue mich schon eine ganze Weile auf das Spiel. Ich glaube, ich werde extrem untertäuscht oder so sein. Aber schauen wir mal.
Ich kann mit solchen Spielen nichts anfangen. Also gerade mit diesen, was heißt das, Sukuban?
Ja, das war jetzt Spiele, ziemlich
wenn ich nicht weiterkomme, kann ich nicht cheaten. Also weißt du, du kannst die Lösung bei einem schweren Rätsel nicht im Internet finden. Du musst, kennst du diese Schieberätsel? Vielleicht gehört das genau dazu, ich weiß es nur nicht, aber so dieser, wenn du so ein Bild aus Würfeln zusammenschieben musst und ein Würfel fehlt. Kennst du diese? Ich weiß nicht, wie diese Art von Spiel heißt.
Bild, wo man aus Würfeln Sachen zusammenschieben muss und einer fehlt.
Genau, kennst du doch, ne? Und das letzte Spiel, bei dem ich das hatte, war dieses deutsche Point-and-Click-Adventure. Whispered World.
Richtig.
Und ich hasse sowas. Ich höre solche Spiele immer da auf. Weil ich habe dafür keine Geduld. Und ich kann es aber nicht überspringen, weil man kann es halt nicht ercheaten. Du musst die Dinger halt selber rumschieben.
Ich glaube, darum geht es in dem Spiel aber gar nicht.
Gott sei Dank.
Ich glaube, das ist was ganz anderes. Aber ich werde es mal anspielen, dann kann ich dir berichten das nächste Mal. Oder unseren Zuhörern generell berichten, was das Ding taugt und ob das was taugt und ob man das ignorieren sollte. Eins kann ich vorneweg schon sagen, die deutsche Version muss wohl ziemlich Grütze sein.
Okay.
Denn es ist irgendwie nichts übersetzt worden.
Was ja generell sinnvoll ist.
Ja, dann hätten wir aber gleich die englische verkaufen können. Die deutsche Version ist gelabelt als deutsche Version, hat dann irgendwie Untertitel in den Dialogen. Die Sprache bleibt aber Englisch. Auch im Spiel ist alles irgendwie auf Englisch. Also die ganzen Schilder und alles, aber irgendwie...
Aber es ist nicht genau so, wie ich mir so eine englische oder deutsche Version vorstelle. Halt alles original, nur mit Untertiteln.
Ja, du stellst dir so vor. Also. Aber wir dürfen ja auch nie vergessen, dass wir ein bisschen eine Ausnahme sind an der Stelle. Denn die meisten Spieler wollen ja dann eine komplett synchronisierte Version.
Aber GTA wird, glaube ich, so verkauft, oder?
Das kann sein. Also bei GTA hast du natürlich das Problem, dass es eine ganze Menge Text ist, den man übersetzen müsste. Also Sprachtext. Von daher, ich schaue mir es mal an. Und dann werde ich drüber erzählen.
Des Marsch.
Du hast aber endlich mal eine sinnvolle Tat getan und hast dir Darksiders gekauft.
Dem tat ich. Ja, und zwar, ja, ich weiß nicht, ich bin einfach zu GameStop und dachte mir, Karl May es sei. Und,
wo hast denn den her?
Ja, der ist mal wieder gestohlen, aber
der ist aber ganz oben aus dem Regal.
Ja, der von Olaf. Ich kenne ja das Spiel eigentlich schon. Ich frage mich nur, warum ich es nie gespielt habe. Und jetzt habe ich mal angefangen an diesem Wochenende. Irgendwie war es so kalt draußen und meine Freundin hat gebacken und gekocht, sagt man so auf Deutsch?
Sie bockte
und... Sie bug und... nicht? Und super, gefällt mir. Also es ist eigentlich genau das, was ich nicht nur erwartet, sondern auch kenne, ja, was ich quasi so erwartet habe.
Halt auf die Fresse und so, ne?
Aufs Maul und richtig schön. Das Einzige, was mir spontan, also ich bin noch nicht so weit, das Einzige, was mir aber nicht gefallen hat, ist, also glaube ich, man kommt in die Anfangslevel zurück, sehe ich das richtig? Oder man kann jederzeit zurückgehen und deshalb gibt es da Dinge, die ich nicht machen kann. Also es gibt so Blockaden an manchen Stellen und ich hasse es, wenn ich nicht hundertprozentig weiß, dass ich da nochmal hinkomme. Aber ich weiß nicht, mache ich gerade einen Fehler oder...
Nee, ist nicht so. Ich kann dir direkt sagen, dass das Spiel so aufgebaut ist. Also letztendlich wirst du spielst am Anfang so ein klein bisschen und dann hast du so eine Art Hub, also so ein Mittelpunkt dieser Welt, wo du immer wieder hinkommst, wo so verschiedene Portale sind, die dich verteilen in bestimmte Level und da werden quasi immer neue Wege freigeschaltet. Das heißt, du kommst in vieles, und weil das Ganze ja eine zusammenhängende Welt ist, kommst du immer wieder mal in Bereiche rein oder kannst in Bereiche reingehen, die du vorher halt noch nicht gesehen hast, die dann halt nach und nach freigeschaltet werden. Das ist bewusst so gemacht. Nicht alles davon ist so, dass du da nochmal hin musst, aber es gibt halt schon Möglichkeiten, dann auch später nochmal irgendwo hinzukommen, auch mit bestimmten Sachen, die du halt im Laufe der Zeit lernst, wo du vorher halt nicht hingekommen bist.
Ja, genau. Es gibt wohl irgendwie so ein... Also ich habe jetzt Gänge, die sind irgendwie mit so einer Art Eisblöcken oder irgend so ein Kram zu. Und da mich das irgendwie gewundert hat, weil die ich schon...
Die kannst du aber zerhauen.
Nee, also ja, kann man, aber nicht am Anfang. Ich habe extra, weil ich habe jetzt zwei oder drei Stück jetzt im Verlauf meines Abenteuers da gefunden und irgendwie hat es mich dann zum Schluss echt irgendwie gewundert. Und da habe ich mal im Internet nachgeschaut und irgendwie kriegt man wohl einen Handschuh oder irgendeine Faust oder irgendein Kram.
Genau.
Und damit kann man das Ding dann zerschlagen.
Ah, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung, jetzt war schon noch ganz weit her ist. Aber ja, du kriegst so eine Handschuhe tatsächlich, mit dem du so Sachen kaputt machen kannst, ja.
Aber, also habe ich noch nicht. Aber generell ist es ja auch kein Problem, wenn es sowas gibt. Bei Skyrim hast du es ja auch oft. Oder zumindest, ja, nicht in dem Maß, aber du hast ja, generell kann man ja hin und zurück, je nachdem, wo man ist. Also Schwachsinn, du kannst jederzeit überall hin. Aber in dem Spiel hätte ich es A nicht erwartet und B wird es halt auch nicht erklärt. Weißt du, du sitzt da so und du hast, auf der Karte sind, weiß ich nicht, ganz am Anfang 5, 6, 7 Schatztruhen und da bleibt halt eine hinter diesem Ding. Und ich dachte mir so, hä, muss ich irgendwie springen doppelt, irgendwie muss ich irgendwie, weiß nicht. Ja, aber ansonsten ist super.
Das Spiel führt dich ein bisschen schlechter ran, das stimmt, aber nach einer Weile habe ich mich damit abgefunden, dass es an ein paar Stellen so kleinere Mankos hat in der Erklärung, was man jetzt in der Welt machen muss. Und dann finde ich es eigentlich sehr, sehr unterhaltsam.
Es ist absolut unterhaltsam.
Weil man irgendwann rafft, wo man hin muss. Ich habe ein paar Mal in diesem Hub sozusagen, also diesem Zentrum dieser Welt, wo man immer wieder durch Portale durchgeht, da war ich ein paar Mal ein bisschen verwirrt, was man da jetzt eigentlich tun muss, weil man kommt dann später irgendwann nochmal dahin und hat dann da einen Boss in der Mitte wohl oder hat dann eine ganze... Ich glaube, das ist irgendwie so, dass man, wenn ich mich richtig erinnere, dass man 4 Welten klären muss sozusagen und dann in der Mitte erst mit diesem Boss was machen kann oder der dann erst bleibt, wenn man den mal kämpfen kann oder irgendwie sowas. Es kann auch sein, dass es jetzt ziemlicher Blödsinn ist, was ich erzähle, aber sowas in der Art war auf jeden Fall. Da passierte irgendwas, wenn man quasi verschiedene Elemente dann abgeschlossen hatte und da habe ich ein bisschen, das habe ich nicht gerallt, was man da eigentlich tun muss, weil ich gar nicht wusste, dass ich da wieder hin muss, um mit dem Typ da zu quatschen oder den da irgendwie zu aktivieren.
Okay.
Das wirst du aber nach einer Weile, glaube ich, dann einfach rauskriegen. Also Ich fand bei Darksiders immer ganz spannend. Das war, glaube ich, eine der Sachen, die ich noch nicht erwähnt hatte, jetzt so die, als wir die letzten paar Folgen immer wieder mal das angesprochen haben, dass man halt nicht nur diese Prügelkomponente hatte, sondern dass das Ding tatsächlich an ein paar Stellen auch echt knackige Rätsel hat.
Und ja, ich habe eins aus Versehen gelöst und zwar
ist ja gut, wenn es gelöst
direkt,
ist.
Direkt, es ist ja so ein Pseudo-Open World, also was heißt Pseudo-Open World, noch nicht mal, es ist so irgendwie so ja, ein Level ohne Ladegrenzen aneinander gepackt und du kannst zurückgehen. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht.
Open World hat aber eigentlich kaum Interaktionsmöglichkeiten.
Genau. Und deshalb habe ich das jetzt nicht erwartet. Aber in dieser Anfangswelt, wo du das erste Mal an das Kaufen von Gegenständen rangebracht wirst, sind ja diese ersten 5, 6 Goldkisten oder diese Kisten halt. Und da ist eine, die ist auf der Karte vermerkt, aber die ist nicht da. Aber aufgrund der Architektur dort könnte man denken, sie wäre über dir. Ja, ist sie aber nicht. Wusste ich aber nicht. Sieht man ja nicht. Ich dachte tatsächlich, sie ist oben. Und auf jeden Fall habe ich mir das ganze Kampfsystem in dieser ganzen, so ein größerer Platz mit so kleinen Wegen links und rechts, aber mit so Sackgassen angeschaut und habe da halt alles kaputt gemacht, was man so finden konnte. Halt auch Bäume und so, weil halt ein bisschen rumprobieren, wie das Kampfsystem so funktioniert. Habe auch schon so mit ein bisschen Geld dann die ersten Skills freigeschalten und die ausprobiert. Und auf jeden Fall habe ich wohl aus Versehen alle 5 von 5 Feuerhydranten kaputt gemacht. Und dann kam eine kleine Cutscene und dann ist diese Kiste erschienen. Und zwar auf normalen Ebenen, auf der normalen Ebene. Und da waren halt besonders viele, was ist das, diese blauen Seelen, die halt dir als Geld dienen, drinnen. Ja, und dann dachte ich mir, ah, guck mal an, neues Spiel, neue Spielmechanik entdeckt. Wurde auch nicht erklärt, dass es irgendwie, ja gut, man könnte sagen, es ist ein Easter Egg.
Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich Absicht, wenn man an der Stelle nicht erklärt hat. Ich glaube sogar, das habe ich
selber
gar nicht gemacht,
wenn
man
selbst
gespielt hat, weil ich auch nicht jede Kiste mehr geholt habe. Da gab es so viele, die man sich hätte holen können.
Ja,
habe mich dann nicht mit allen beschäftigt.
Nee, aber generell muss ich sagen, Artstyle super. Und genau die Prügelage, die ich kann und die ich noch verkrafte an Kombos.
Ja. Bin ich deiner Meinung? Ich mag so Beat'em-ups generell auch nicht, wo man dann irgendwie 36 verschiedene Tasten gleichzeitig
drücken muss. Ja, die auch dann so richtig komplex werden, das ist dann eklig.
Das war bei Darksiders cool, aber für alle, die jetzt nicht so zurückgeblieben sind in ihrem Spielfortschritt wie du jetzt in dem Fall und Darksiders 1 schon längst gespielt haben, denen sei nochmals Darksiders 2 ans Herz gelegt, was jetzt auch demnächst rauskommt.
Ja, und ich muss ehrlich zugeben, hat eigentlich mit Darksiders 1 nicht viel zu tun, aber ich habe jetzt durch das Spielen festgestellt, dass ich mich unheimlich noch viel, viel mehr auf Kingdoms freue.
Ja.
Also auf Amalur.
Ja, ist schon klar.
Ne? Nächstes Thema.
Hatten wir das letzte Mal schon. Nächstes Thema ist The Witcher 2. kommt ja jetzt seit langem, also PC-User sagen jetzt, oh, gehen, jetzt reden die Typen da irgendwie über 360, weil sie endlich für ihre mickrige Konsole auch mal irgendwie ein Spiel bekommen. Nichtsdestotrotz interessiert uns ein Scheiß, denn die Umsetzung ist ziemlich gut geworden.
Ja, die, die Umsetzung soll, also im Moment ist das Spiel noch nicht raus und es gibt auch nur, glaube ich, ein oder zwei Dev Diaries, die habe ich mir jetzt mal angeschaut, deshalb habe ich es im Prinzip auch nur aufgeschrieben.
Falk hat gerade übrigens auf den Monitor gezeigt, wo er seine Notizen hatte, nur für die, die es jetzt nicht hören, damit man halt eben weiß, dass er so eine Handbewegung machte, die drauf deutete.
Ja, wo war ich?
Das weiß ich jetzt auch nicht
mehr. Ach, The Witcher 2.
Genau, Dev Diaries hast du dir angeschaut.
Ja. Ja, ne, man muss es einfach mal erwähnen, weil es jetzt exklusiv, glaube ich, sogar für die Xbox rauskommt. Ich glaube, für PS3 erscheint das gar nicht. Und das soll halt laut Marketing bla bla natürlich kein einfacher Port sein, sondern die haben die Engine natürlich von Grund auf neu geschrieben und, na ne, die Engine nicht, aber wie haben sie in den Dev Diaries genannt? Ja, sie haben die Kamera-KI und weiß ich nicht, die ganze Controller-Geschichte komplett neu geschrieben und es ist perfekt für die Xbox jetzt umgesetzt. Das bleibt jetzt alles mal abzuwarten, aber ich dachte mir, du hattest die letzte Folge, die 12. hast du irgendwas erwähnt, die Top-Irgendwas-Spiele, auf die du dich freust? Und ich dachte, irgendwie fehlte das so ein bisschen, weil es ist halt doch schon ein AAA-Titel.
Absolut, ich habe gar nicht
gedacht. Der super aussieht, A. Und B, auch, glaube ich, eine ziemlich gute und vor allem erwachsene Geschichte erzählt.
Absolut, also ich war, als das Ding rausgekommen ist für den PC, war ich echt ein bisschen neidisch, weil ich wusste, eigentlich will ich das Ding ganz gerne spielen und es kommt halt nun mal nicht für die Konsolen raus. Und jetzt freue ich mich ehrlich drauf, weil ich finde diese Figur, diesen Geralt, den Hexer finde ich ziemlich geil. Und dann noch so ein bisschen, wie du schon sagst, die erwachsene Story, so wieder auch mit ein bisschen Beziehungen zwischen den Charakteren und sowas. Das könnte ganz cool werden.
Ja, also storytechnisch erwarte ich da eigentlich mindestens, wenn nicht sogar mehr, aber bleibt abzuwarten. Mass Effect Niveau.
Ja, da
zuweilen bin ich vielleicht
skeptisch, ob das so
ist. Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt sogar fast gesagt, vielleicht erwarte ich sogar fast mehr. Ich weiß es nicht, aber
erwart mal lieber nicht so
wir
viel.
Wir beide mögen ja Story und sind, glaube ich, auch dem Fantasy-Setting nicht ganz abgeneigt. Bleibt halt nur abzuwarten, ob das ja zeitlich eine Chance hat bei mir, gegen Kingdoms of Amalur und dann Mass Effect 3 kommt ja auch noch.
Dann kommt ein Witcher 2 raus?
Gute Frage. Sommer? Früher? Demnächst? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Sollte man mal nachgucken. Vielleicht
noch, ich könnte glatt mal nachgucken, so. Wenn du
weil, ja, zum ich nächsten kann, Thema ich kann die Lücke kommst. Etwas füllen, sozusagen, während du nachguckst. Nee, aber Witcher 2 ist tatsächlich ein Ding, was mich interessiert und ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, die Zeit zu nehmen, das mir mal anzugucken, weil Mass Effect 3 wird eh so ein Ding sein, was ich jetzt, denke ich mal, nicht so lange spielen werde, weil es einfach recht schnell dann durch ist, auch wenn es ein geiles Spiel ist und ich mich total drauf freue. Aber Witcher 2 könnte vielleicht dann nochmal irgendwie so die Lücke füllen. Jetzt aktuell, muss ich sagen, so die letzten 3-4 Wochen war im Prinzip so ein bisschen Flaute, fand ich.
Ja, bei mir
was
auch.
Die was die Spiele angeht. Also nicht nur, dass ich nicht so viel gespielt habe, sondern auch generell, es kam jetzt nicht so wahnsinnig viel raus. Jetzt kommen halt so die ganzen Titel, die wir die letzten Folgen schon angesprochen haben. Also von Amalur über Max Payne 3, über Mass Effect 3 natürlich dann. Das sind schon einige Sachen, die anstehen. Das Catherine werde ich mir halt jetzt auch mal angucken und vielleicht passt der Witcher 2 dann ganz gut da rein.
Ah, wobei Witcher 2 halt schon wieder so ein Zeitfresser ist, ne? Je nachdem, wie man es spielt. Also für dich natürlich tendenziell eher weniger, aber.
Ja.
Hier steht 17. April in Nordamerika.
Ja, dann kann man eigentlich da fast davon ausgehen, dass es jetzt nicht nochmal irgendwie verzögert wird hier. Also wird es dann auch irgendwie Ende April oder sowas für Europa rauskommen, schätze ich.
Ja, denke ich, schätze ich auch. Ich meine auch, sie haben es in diesem Death Diary irgendwas mit April gesagt. Also ich gehe davon aus, dass es schon ziemlich fest ist.
Ja. Was mir an der Stelle gerade einfällt, hat mit Mass Effect 3 nur ganz kurz am Rande was zu tun. Für die Leute, die interessiert sind, die Collector's Edition zu bestellen, diese N7 Collector's Edition. Mhm. Ich habe die bei Amazon vorbestellt, hier in Deutschland, und da heißt sie N7 Collector's Edition Peggy. Ich weiß immer noch nicht, was das für eine Version ist. Ob das die englische ist oder ob das wieder nur so eine AT-Version ist, die irgendwie vorab
Peggy
da bestellbar ist.
Peggy ist ja eigentlich britisch.
Nee, eben oder nicht. Englisch. Also die österreichischen Versionen sind ja auch Peggy bewertet. Die haben ja auch kein USK-Rating. Ja, Österreich ist
stimmt, Peggy. USK ist ja
und
allein deutsch.
Dementsprechend bin ich nicht sicher. Es steht halt absolut nichts dabei von der Sprache und leider steht auch auf der OGDB, also der Online-Games-Datenbank, steht auch noch nichts drin. Ich habe aber gesehen, ich war nämlich mal jetzt auf der offiziellen Seite von BioWare zu den Vorbestellungen für diese N7 Collector's Edition, dass es halt in jedem Land nur bestimmte Händler gibt, die das verkaufen dürfen oder die halt exklusiv diese Chargen kriegen, diese in seinem Collector's Edition. Mhm. Und deswegen hat nämlich Amazon UK das Ding nicht im Programm, weil die nämlich eben mal nicht der auserwählte Händler sind. Und zwar ist es in UK, glaube ich, game.co.uk. Mhm. Und da kostet das Ding 69,99. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich mir das Ding dort einfach nochmal bestelle und dann gegebenenfalls die Amazon-Version, die ich hier in Deutschland kriege, einfach zurückschicke dann. Ist ja kein Problem hier.
70 Pfund.
Kostet 70 Pfund. Für die, die interessiert sind, also ich hätte schon ganz gerne die Collector's Edition davon, will es aber halt auf Englisch, weil das war letztes Jahr halt nicht so der Knaller mit dem Deutschen für mich. Deswegen nur so als kleiner Tipp am Rande. Hm. Wenn das interessiert und die englische Version haben will, game.co.uk. Link findet man auch nochmal über die offizielle BioWare-Seite und Mass Effect N7 Collector's Edition Vorbestellung. Da kann man es auf jeden Fall holen. Ansonsten für die, die die deutsche Version haben wollen, gibt es die in Deutschland bei GameStop, glaube ich. Und wie gesagt, diese Amazon-Deutschland-Version, PG, was auch immer das für eine ist.
Ich glaube, ich habe die irgendwie vor einem Jahr oder so bei Amazon bestellt.
Ja, dann musst du auch diese PG bestellt haben, es gibt keine andere,
soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ich meine eigentlich nicht, dass die damals PG hieß. Vielleicht hat sich die Produktbeschreibung jetzt geändert, das kann sein, das weiß ich nicht. Hm. Wie gesagt, ich habe das ist Fire and Forget, ich habe das bestellt und jetzt warte ich auf die Post.
Okay, das nur am Rande. Dann hast du zum Thema Skyrim, was wir in der letzten Folge rausschneiden mussten, wegen der schlechten Tonqualität, hast du noch so eine kleine Ergänzung, Skyrim Creation Kit. Kann ich nicht so viel zu sagen?
Ah ja, du hast gesagt, das Creation Kit ist, glaube ich, für die PC-User so ein ziemlich großes Ding, eigentlich jedes Mal für jedes Elder Scrolls-Spiel. Das ist quasi der Editor für das Spiel, mit dem du wieder alle möglichen, mehr oder weniger komplexen Mods machen kannst. Heute ist der, was ist heute für ein Tag? Der 6. Weiß nicht, wann wir den Podcast hochladen, aber am 7. morgen, Dienstag, soll das Ding released werden. Und eigentlich kein großes Thema für uns, weder Mac noch konsolenlastig. Was ich allerdings sehr interessant fand, es gibt ein kleines Video, das hat Bethesda dafür gemacht und veröffentlicht, in dem wird gezeigt, wie man Mods veröffentlicht und wie andere da rankommen können. Und zwar ist das wohl zum ersten Mal mit diesen Steamworks, wie heißt das?
Steam Workshop.
Nee, Steam Workshop. Ich glaube, dieses Steam, was ich jetzt gerade sagte, was habe ich gesagt? Ist was anderes. Steamworks ist, glaube ich, das mit den Safe Games in der Cloud, gell?
Ich komme mit diesen ganzen Begrifflichkeiten mit Steam nicht so klar, weil ich mich damit auch nicht so intensiv beschäftige, muss ich sagen.
Dieses Creation Kit, der Editor für Skyrim, der kommt mit Steam Workshop Support und ich habe mir dieses Video mal angeschaut, das ist sehr cool. Man kann direkt aus dem Editor, ähnlich wie so MP3-Tags, kann man seine Mod mit Name, Beschreibung, kleinen Bildchen, Screenshot-Galerie und all möglichen Kram versehen im Editor direkt und kann es daraus, Steam-ID vorausgesetzt natürlich, direkt zu Steam hochladen, wo es dort wiederum andere Leute finden können darüber und die können deine Mod subscriben. Nichts anderes als installieren, aber alle Updates laufen direkt über Steam. Und das finde ich sehr interessant.
So ein ähnliches Konzept kenne ich noch von damals von Curse. Das waren quasi Mods für WoW und Warhammer Online und ich glaube später auch Ion und sowas, okay, wo quasi Leute halt ihre Lua-Interface-Addons hochladen konnten und dann hattest du quasi auch so einen zentralen Client gehabt, der die ganzen Updates und sowas geregelt hat, halt eben von diesen Mods. Das heißt, die haben sie hochgeladen und es wurde halt alles darüber gemanagt.
Oh ja. Okay.
Ähnliches Prinzip letztendlich dann scheinbar wie das, nur halt das jetzt ein bisschen universeller.
Ja. Ich finde das, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das mal kurz erwähnen wollte, weil ich das irgendwie, ich finde das super.
Ja.
Wir können das Video verlinken, es ist, klingt sehr cool, wenn alles so funktioniert, wie es scheinbar soll.
Kannst du mal raussuchen und dann einfach dazu packen. Dann hast du noch ein anderes Thema, GeForce.
GeForce. Ja, genau. Das ist auch wiederum diese Woche oder letzte Woche ganz neu, wie beschreibt man es? Der neue Social Network, sagt man ja, von Crytek. Und zwar, am besten beschreibt man es, glaube ich, wenn man das irgendwie als Mischung zwischen Facebook, Google Plus, Skype und OnLive so sieht. Das hat diese Circles aus Google Plus, generelle Social Network Features von Facebook. Man kann miteinander chatten, auch Video chatten. Und man kann wohl auch Games direkt streamen. Allerdings, ich bin in der Beta, in der Closed Beta. Und da funktioniert eigentlich noch nicht so richtig viel. Im Moment funktioniert nur dieser, ja, du kannst halt Artikel posten. Ich habe das jetzt die letzten 2, 3 Tage nicht mehr ausprobieren können, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob deren Server überlastet sind, aber jedes Mal, wenn ich mich einlogge, ist die ganze Webseite nicht mehr so richtig formatiert. Nichtsdestotrotz, klingt aber super interessant, weil das soll eine neue Art von Cross-Plattform-Gaming mit sich bringen. Das soll für iOS funktionieren, für PC, klar. Und die haben dort auf gface.com haben sie verschiedene Screenshots, die zeigen, dass jemand mit einem iPhone spielt mit jemandem auf dem PC und auf dem iPad zusammen. Der auf dem PC spielt meinetwegen First-Person-Shooter, der auf dem iPad spielt irgendwie den Commander und hat irgendwie so eine Übersichtsfunktion in dem Spiel und es sieht alles verdammt nach diesem Warface aus, diesem Free-to-Play-Spiel von Crytek, das irgendwann dieses Jahr, glaube ich, rauskommen soll. Und der auf dem iPhone hat irgendwie so eine Art, Gott, was spielt der? Ich glaube, so eine Sniper oder ich weiß es nicht, irgendeine andere Funktion. Auf jeden Fall spielen alle drei zusammen das gleiche Spiel auf dem gleichen Server, nur halt in unterschiedlichen Funktionen, je nach Plattform. Und das klingt sehr interessant. Sie bieten aber darüber hinaus auch noch, oder soll, kommen Casual-Spiele an und 2D-3D-Spiele. Und das alles nur mit einem kleinen Plugin für deinen Browser.
Bin ich mal gespannt. Also Plugin ist natürlich besser noch als eine App von Durchsatz. Trotzdem immer eine ziemlich große Hürde, ja, so einen Kram zu installieren. Also es wird auch OnLive haben, das Problem.
Ja.
Und hatte auch jetzt schon natürlich Unity bei vielen Spielen, die sie eben anbieten darüber. Und da bin ich bei sowas immer so ein klein bisschen skeptisch, wenn es so um so Multiplattform-Gaming geht, dass man quasi auf dem iPhone irgendwas macht, auf dem iPad was machen kann, dann im Browser und klein und was weiß ich noch wo überall. Letztendlich führt es dann dazu, dass irgendwie das doch nicht so richtig geil funktioniert,
das weil man eigentlich
einfach nicht so
sein
geil zusammenspielen kann und weil die Geräte halt auch ihre Eigenschaften haben, die einfach dann nicht so gut dazu passen. Ich will es nicht vorverurteilen, aber ich bin ein bisschen skeptisch, was das angeht.
Ich auch, absolut.
Mal gucken. Also ich kann jetzt gar nichts zu sagen. Kannst du es ja mal auf dem Laufenden halten damit.
Also das Einzige, was sie, glaube ich, als bezüglich dieses Social-Aspekts neu machen oder mehr haben im Prinzip, ist, Google Plus hat ja diese Circles, in die du deine Freunde kategorisieren kannst. Das hat es auch, witzigerweise auch als Kreis markiert, aber da heißen sie, keine Ahnung, ich hab's vergessen, irgendwas anderes. Das heißt auch nicht Nachricht oder Post, das heißt Seed, glaube ich. Und dann haben sie, du kannst quasi Nachrichten auch noch gruppieren. Also nicht nur deine Freunde, sondern auch Nachrichten nach Themenbereichen irgendwie, die du selber natürlich festlegen kannst. Also kann von allem zu viel sein, kann genau das sein, was die Leute wollen, ich weiß es nicht, aber es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Könnte man mal angucken, es gibt im Moment, ich glaube, man kann sich für die Closed Beta einschreiben auf der Webseite gface.com, da kann man auch noch ein paar Videos und auf jeden Fall ein paar Screenshots sehen, was so kommen soll.
Man wird aber nicht automatisch freigeschaltet, oder?
Automatisch freigeschaltet? Nee, du musst deine E-Mail-Adresse angeben und sagen hier.
Und dann hat Glück, dass du reinkommst.
Schätze ich, ja.
Vielleicht können wir da sogar irgendwas arrangieren oder so. Sollte man vielleicht mal gerne von unseren Hörern was anbieten können, dass wir da reinkommen.
Weiß ich nicht. Kann ich nicht hundertprozentig sagen. Müsste ich mal gucken.
Könnten wir ja mal gucken, ob wir da was arrangieren können.
Also wenn wir da irgendwas hinkriegen, können wir das ja auf unserer Webseite gamesandmax.de.
Gamesandmax.de.
Echt? Jetzt habe ich es verkackt.
Ja, hast du ziemlich. Vielleicht können wir auch die Domain mal registrieren, gamesandmax.de. Aber dann müssten wir sie ja fast schon spieleundmax.de nennen.
Mm.
Und das ist ja irgendwie komisch. Also gamesandmax.de.
Gamesandmax.de. Wenn wir irgendwas da rausfinden, werden wir das dann mal posten.
Genau. Kannst du mal gucken, ob du da was hinkriegst. Ein paar Beta-Keys und so. Ja, GeFace. Rage haben wir ansonsten noch so eine kleine News am Rande. Das Spiel, was uns jetzt eigentlich an sich nicht so wahnsinnig interessiert, aber wir wollten nur mal gesagt haben, dass es für 31,99 jetzt im Mac App Store verfügbar ist. Rage als Campaign Edition. Wie ohne ich vorhin von dir gelernt habe. Ohne Multiplayer, genau.
Das ist so gerade hip im Mac App Store, Spiele, die von Steam oder sonst woher kommen, Campaign Edition zu nennen. Das ist, glaube ich, bei Civilization 5 nicht anders. Die nehmen einfach den Multiplayer-Part raus. Gott weiß warum. Irgendeine API, die nicht Mac-kompatibel ist, ich habe keine Ahnung. Und nennen das ganze Spiel dann blablabla Campaign Edition.
Vielleicht Hack Protection? Also ich erinnere mich noch daran, als wir gemeinsam beim Shooter gearbeitet haben, dass dort wir ja auch größere Schwierigkeiten hatten, geeignetes Tool zu finden, was quasi unser Executable-File schützt, plus noch irgendwie auch das Netzwerk, die Netzwerkpakete monitort und so. Und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass so Sachen wie HackShield oder was es noch so gibt in der Richtung, dass die halt einfach nicht funktionieren unter Mac, dass
Das
die aber
kann sein.
Bedingungen sind für ein Multiplayer-Spiel, dass eben das Ding laufen muss im Hintergrund und dass sie deswegen halt sagen, okay, um die Fairness zu gewährleisten bei den Spielen, weil darum geht es ja auch so ein bisschen, müssen sie halt im Mac den Multiplayer-Part deaktivieren. Weil technisch wüsste ich nicht, warum das nicht funktionieren soll auf dem
Ja,
Mac.
entweder das oder halt tatsächlich, dass sie den Multiplayer-Part hauptsächlich über Steam abliefern und die nicht kompatibel sind.
Steam
Wobei die
läuft auch
jetzt
auf dem
auch
Mac
auf dem Mac,
schon
ja.
lange. Also
Ja,
könnte man mal
vielleicht ist es
spekulieren.
tatsächlich sowas wie HackShield oder sowas, es kann sein.
Falls einer von euch weiß, warum das passiert, gerne mal posten, würde uns auch interessieren.
Ja, ich fand es heute nur irgendwie, es ist tatsächlich eine News, die heute, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht. Nee, müsste ich lügen. Auf jeden Fall fand ich das witzig, als ich gelesen habe, dass Rage für den Mac raus ist. Das angepriesene ist es nicht, wissen wir jetzt alle, aber das angepriesene grafische Superdings von It und jetzt auf dem Mac fand ich irgendwie witzig, das wollte ich kurz erwähnen.
Jo. Wieso drucke ich dir eigentlich immer jedes Mal die Shownotes aus
Und dann benutze ich sie
und
nicht.
du ignorierst die ganze
Die liegen hier,
Sendung
stimmt.
bis zum Ende? Ja.
Ich könnte jetzt mal lesen.
Ja, du darfst ja mal sagen,
Wir
was das
hatten ja
nächste
gerade
Thema ist.
Rage, ne? Das kostet uns 31,99.
Das hatte ich schon erwähnt.
Ich weiß.
Wie gut du uns selbst zuhörst.
Oh, Kingdom Rush, das nächste Thema. Mein
Ja.
Lieblingsspiel.
Browser und iPad.
Flash und iPad.
Ja, also im Browser halt
Ganz böse.
funktioniert's nicht auf Facebook. Sondern es ist tatsächlich von Armor
Armor
Games,
Games, ja,
also es
die.
gibt ein paar mehr Seiten, wo das theoretisch
Aber
läuft. Ich
Armor Games
empfehle aber,
sind
das auf Armor
die.
Games zu machen. Die Jungs, Ironhide Games heißt der Entwickler, und die promoten auch Armor Games so als die Seite, wo man es spielen sollte. Und die haben ein ganz cooles System auf Armor Games im Vergleich zu den anderen Implementierungen, nämlich Safe Games zentral in der Cloud, keine Ahnung, über den Account halt eben auf Armor Games, sodass man auch dann quasi, wenn man vorankommt, es nicht lokal irgendwie gespeichert hat als Cookie im Browser oder wo auch immer, sondern wirklich online ein Profil hat, in dem man seinen Fortschritt halt eben speichern kann.
Also ich kenne mich mit Flash Games jetzt nicht super aus, aber ich behaupte einfach mal, dass Armor Games schon einer der älteren, bekannteren Plattformen ist. Also mir ist es schon ein Begriff. Also ich würde behaupten, dass die echt schon richtig, richtig alt sind. Für mich, bei mir stehen die für Qualität irgendwie oder zumindest für ein. Weißt du, Spiele laufen schnell und die Website funktioniert einfach und sie ist nicht zugespammt mit irgendeinem Scheiß.
Zumindest
Was du
verhältnismäßig
oft halt
wenig,
auf
ja.
solchen Spieleplattformen hast, auf diesen
Kommen wir mal
Seiten.
zum Spiel. Kingdom Rush.
Ach, Kingdom Rush,
Das
richtig.
ist ein sehr, 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 sehr gut gemachtes Tower Defense Game, was man, wie gesagt, komplett kostenlos spielen kann. Es gibt zwar so eine Möglichkeit, dort Premium-Content zu kaufen, witzigerweise auch ähnlich wie verschiedene andere Modelle heutzutage, für einen beliebigen Preis. Man kann also sich selbst aussuchen, was man dafür zahlen will.
Ach was?
Auf Armor Games, genau. Wenn man es auf anderen, ist mir aufgefallen, wenn man es auf anderen Plattformen spielt, weil ein Kollege hat es unbewusst irgendwie auf einer anderen Seite gezockt gehabt, da musste man tatsächlich einen festen Betrag zahlen und hat dafür Coins bekommen und für diese Coins kann man sich dann quasi das freischalten, dieses Premium Package. Und auf Armor Games kannst du einfach sagen, ich zahle 1,99 oder 5 Euro oder was auch immer du zahlen willst, beliebigen Betrag, kriegst auch dieses Premium Package und zahlst in der minimalen Variante zahlst du de facto weniger, klar, weil du kannst ja theoretisch nur einen Cent zahlen oder so und bekommst das dann. Finde ich eine ganz nette Idee. Also das heißt generell, das Spiel ist kostenlos und es ist ein Tower Defense Game, was ein bisschen anders funktioniert, finde ich, als die meisten anderen Tower Defense Spiele.
Das kann ich nicht sagen, weil du bist ja eher der Tower Defense Spieler, aber umso überraschender fand ich es, dass ich so abhängig Light davon bin.
Also ich glaube, du hast es jetzt schon eine ganze Ecke länger gespielt als ich. Ich habe tatsächlich,
Ich
weil
habe
ich
es
ja
mir auf dem
mein,
iPad dazu zusätzlich gekauft,
ich
muss ich
habe ja,
sagen.
ich hab ja kein iPad mehr, deswegen habe ich die Flash-Variante gespielt und habe darin ja so die ersten paar Levels gezockt. Und da ist im Prinzip so, dass man vorgegebene Slots hat, in die man Türme bauen kann. Die
Genau.
anders als bei den meisten anderen Tower Defense Spielen, da hat man halt irgendwie, kann man die Türme frei auf irgendeinem Grid platzieren, hat vielleicht ein paar Einschränkungen oder so, aber
Stimmt, ja.
da ist man hier definitiv bei Kingdom Rush jetzt nicht so frei. Man hat am Anfang, glaube ich, irgendwie nur so 5, 6 Spots oder so, wo man Türme hinsetzen
Aber
kann.
das finde ich auch angenehmer.
Das ist cool, aber das macht das Ganze viel, viel taktischer. Also
Das
man
stimmt.
fängt an mit zum Beispiel Türmen, die so Soldaten produzieren. Das heißt, man stellt so einen Turm hin, das ist eine Kaserne und da kommen einfach Soldaten rausgelaufen. Man kann so einen Wegpunkt festlegen, wo die hinlaufen und dann warten die da auf dem Weg, da wo die Creeps ankommen sozusagen, also die Gegner. warten die und blockieren die und kämpfen mit denen halt. Machen aber nicht unfassbar viel Schaden. Sie sind einfach mehr so als Blocker gedacht.
Wollte gerade sagen, ja.
Des Ganzen. Dann hat man einen Bogenschützenturm. Der funktioniert so, dass halt eben die Bogenschützen von da rausschießen. Und die machen, naja, ein bisschen Schaden, nicht wahnsinnig viel, aber schießen halt natürlich immer eine gewisse Entfernung auf die Gegner drauf. Also hat man schon mal so den ersten Effekt. Die Soldaten blocken letztendlich die Creeps, die ankommen, und die Bogenschützen schießen von ein bisschen weiter drauf. Und man hat einen Magierturm. Mhm. Da kann man, die Magier machen halt noch mehr Schaden.
Die machen hauptsächlich Armor Damage.
Genau, die schädigen die Rüstung von den Gegnern und hauen halt schon ordentlich rein. Das sind so die drei, mit denen man startet. Dann kommt noch der vierte, den ich noch kenne, der kommt dazu. Das sind solche Kanonentürme.
Artillerie.
So Artillerie, Mörser, was auch immer. Das Ganze spielt aber so im Fantasy-Setting. Also das ist, glaube ich, irgendwie so
ein... Also, wenn wir kurz Optik einschieben wollen, ja. Total, ja, extrem genialer Stil.
Ja, der Stil ist auf jeden Fall cool. Aber nochmal kurz zu den Funktionen von dem, also diesen Mörser, die schießen halt dann hin, machen halt alles platt, was irgendwie so in dem Bereich ist.
Das da wie, so, ist quasi wie, wie die Bogenschützen, nur langsamer und mit Area Damage.
Genau, und ordentlich Wumms halt. Das sind so die vier, die ich mitgekriegt habe. Wenn es noch weiter geht, musst du was zu sagen. Aber das sind so die, mit denen das Spiel losgeht jedenfalls. Erklärt auch im Prinzip das Prinzip schon, wie es grundsätzlich funktioniert. Was jetzt aber witzig ist zu den Türmen, es gibt halt noch zwischenzeitlich solche sich selbst aufladenden oder ja, mit einem Cooldown versehenen Fähigkeiten. Die man am häufigsten so am Anfang benutzt, ist die, dass man Reinforcements holen kann. Das heißt, man klickt das an, setzt also dann irgendwie zwei Mannequins, die kriegt man per Mausklick irgendwie an der Stelle und dann helfen die wie die Soldaten halt an der Stelle auch aus. Mhm. Wenn die sterben, sind sie weg, okay.
Sie gehen auch nach einer Weile weg.
Sie gehen auch nach einer Weile weg. Mein Soldaten ist übrigens so, wenn die sterben, dann kriegt man halt neue
nach der Kaserne. Du hast drei Soldaten zu gleichzeitig, ja. Und wenn halt ein, zwei, drei sterben, dann kommen die nach ein paar Sekunden wieder raus. Ja.
Richtig. Und diese Cooldowns sind halt ganz, ganz geil. Man hat noch irgendwie so eine Art Mega-Artillerie, Meteor, Regen oder so irgendwas, hatte ich am Anfang gehabt. Irgendwie... Da gibt es dann noch einige Sachen mehr, die man so im Laufe der Zeit bekommt, mit denen man halt letztendlich da die Gegner behaken kann.
Ich glaube nicht. Du hast wirklich nur die zwei, levelst die nur auf.
Ich dachte, es gäbe noch ein bisschen.
Also ich bin zumindest nicht so weit, sagen wir es mal so, dass ich jetzt andere hätte, aber ich bin so weit, dass ich die schon einigermaßen aufgelevelt habe. Okay. Und ich bin da jetzt so weit, dass ich sagen muss, ich sehe da auch in dem Skilltree nichts anderes. Also du kannst alles, was du hast, von Anfang an nur aufleveln.
Okay, das kann sein. Ansonsten Skilltree ist ein gutes Stichwort. Man hat halt ein Skilltree, das heißt also, man kann so ein bisschen Punkte in verschiedene Fähigkeiten reinsetzen, kann die besser, schneller, schöner, breiter, hübscher, wie auch immer machen. Und das ist halt das, was das ganze Spiel ein bisschen cleverer macht und ein bisschen taktischer macht als andere. Man hat eben nicht nur die Türme, die man platzieren kann, sondern die muss man auch noch zudem ein bisschen taktisch platzieren, sondern man hat dann auch diese Cooldown-Fähigkeiten, die man zwischendrin einsetzen kann und dann auch immer mehr halt einsetzt, um quasi so ein Level zu bestreiten zu können. Das ist echt was, was dem Ganzen so seinen eigenen Touch gibt. Und ich muss sagen, das macht echt als Tower Defense Game ordentlich Laune.
Also ich spiele sowas sehr selten und das spiele ich wirklich fast nonstop. Abends auf der Couch mal. Es ist super. Es sieht super schick aus, so ein stilisiertes 2D-Ding. Ganz kleine Männel, die man so hat, die Monster super gepixelt. Sieht sehr schick aus, macht sehr viel Spaß. Schöne Sounds, schöne Grafik,
ja, schönes auf Gameplay. Auf jeden Fall gut gemachtes Spiel, war eigentlich recht überraschend, dass es.
Und im Moment so relativ cool günstig. Ist.
Ja, kostet 79 Cent.
Ist runtergesetzt, muss ich dazu sagen.
Das kann sein, das weiß ich. Ich habe es jetzt noch gar nicht teurer gesehen.
Ich habe, glaube ich, 2-3 Euro bezahlt.
Für Flash-Variante, wie gesagt, im Browser ist es kostenlos. Ja. Und fürs iPad 79 Cent momentan. Genau. Leider nicht iPhone, nur iPad.
Ist keine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwie auf dem iPhone funktioniert, oder?
Nee, es ist schon ziemlich winzig. Also, wenn da muss
also die Maps sind relativ groß.
Ja, und deswegen wird es halt sehr, sehr klein, wenn man viel darstellen will. Also, weiß nicht, ob das so gut funktionieren würde. Sehr gute Empfehlung, Kingdom Rush.
Absolut.
Wir haben Steam Mobile als so ein kleines Thema noch am Rande. Ist eine App, die rausgekommen ist jetzt fürs iPhone. Mhm. Android auch eigentlich? Weiß gar nicht genau.
Keine Ahnung.
Ja, interessiert uns eh nicht. Jedenfalls ist es
die rausgekommen. Die war eine Weile als Closed Beta.
Ja.
Musstest dich in der Mobile-App von Steam an sich war kostenlos im App Store für jeden runterladbar. Oder du musstest dich einmalig einloggen, woraufhin du eine negative Nachricht bekommen hast. Aber das galt wohl als Bewerbung für den Zutritt. Mhm. Das Witzige war, ich habe dann den Zugriff irgendwann bekommen, habe das aber nur aus Versehen durch Zufall festgestellt, als ich mich seit Jahren grundlos eigentlich mal wieder bei Steam auf dem Desktop angemeldet habe und gesehen habe, dass ich ein Geschenk hatte. Und das war halt dieser Zugriff. Ich hatte keine E-Mail mehr bekommen oder so, keine Ahnung. Und 3 Tage danach war es dann auch für jedermann jetzt, glaube ich, für den Zugriff verfügbar. Ist nichts Besonderes, im Prinzip nur wie Xbox Live, wie, weiß ich nicht, PSN-App auf dem iPhone. Was allerdings sehr cool ist, und ich glaube, deshalb sollten wir das mal erwähnen, du kannst auch Spiele kaufen. Und das finde ich schon sehr cool. Wenn du irgendwo bist, unterwegs, weiß ich nicht, im Urlaub, keine Ahnung, und du hörst durch Zufall, kriegst eine Mail von einem Kumpel, hey, das und das ist super günstig oder das ist jetzt raus, musst du unbedingt kaufen, dann kannst du es über dein Telefon machen. Und das
Okay.
finde ich schon sehr cool. Und du kannst halt wirklich die ganzen Spiele angucken. Du kannst alles, was du auf der normalen Desktop-Steam-Plattform machen kannst, kannst du auf dem iPhone auch machen. Kannst jetzt Screenshots angucken, kannst mit Leuten chatten, du kannst gucken, was die Leute an Achievements freigeschalten haben, keine Ahnung.
Das ist halbwegs performant auf dem iPhone, weil
Es
tatsächlich ist das
ist
meine größte
relativ
Kritik an
performant.
Steam.
Es ist relativ performant. Das Einzige, was ich nicht so sonderlich toll fand, performance-technisch, aber das war auch mit so einem kleinen Marker, Work in Progress versehen, war die Screenshot-Galerie von Spielen und, was ich nicht wusste, man kann wohl als Spieler von Steam spielen, Screenshots machen und die quasi in sein eigenes Profil für jedermann sichtbar hochladen. Das wusste ich nicht. Und diese beiden Ansichten dieser Galerien sind relativ langsam, weil die machen was, was ich für ja, komisch finde. Und zwar laden die nicht ein Bild und du kannst links und rechts swipen oder irgendwas, um das nächste zu sehen, sondern sie laden zuerst eine riesengroße Thumbnail-Galerie und da aber scheinbar die original großen Bilder. Das heißt, du siehst ein großes Grid, erstmal ein leeres und dann laden die halt da, weiß ich nicht was, 600 Kilobyte Bilder rein oder so. Ich habe
Klingt
keine
jetzt aber
Ahnung.
nicht so ganz sinnvoll.
Nee, das war tatsächlich nicht sehr sinnvoll. Aber wie gesagt, das letzte Mal, als ich die ausgecheckt habe, war sie tatsächlich noch in Beta. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt verändert hat. Aber ansonsten finde ich die super.
Okay.
Also wirklich sinnvolle Erweiterung der Plattform, gerade weil es für mich, also meines Wissens, die einzige Plattform ist, die jetzt über eine App den Kauf von Spielen erlaubt.
Wo es ja doch schon eine ganze Menge Leute gibt, die über Steam ganz gerne was kaufen. Also ich meine, ich muss jetzt
Genau.
ehrlich sagen, ich habe über Steam einige Spiele, aber ich spiele so gut wie
Ich
nichts
auch.
einfach auf dem Mac-PC schon gar nicht.
Ja.
Deswegen kaufe ich letztendlich fast nichts. Manchmal, ganz ehrlich gesagt, kaufe ich nur Sachen, weil ich den Entwickler ganz cool finde, weil ich die ein bisschen unterstützen will für das, was sie da tun und spiele das Spiel eigentlich gar nicht.
Genau. Und ganz
Das
ehrlich, und
passiert sogar
in der
häufig.
Vergangenheit habe ich mir dafür extra Steam installiert. Und
Ja.
jetzt mache ich die App an und sage, yep, Spiel kaufen. Ich hab's, weil es günstig war oder weil ich den Entwickler unterstützen wollte. Was schon dämlich ist, macht, glaube ich, kein anderer.
Ja, doch, ich auch.
Ja. Aber dafür taugt's und ich find's super. Wie gesagt, und viele Leute stehen auf irgendwelche günstigen Spiele. Wenn es mal irgendein Promo-Ding gibt für 2, 3 Tage und man hat irgendwie keinen Zugriff auf den PC, keine Zeit, keine Möglichkeit, keine Ahnung,
Selbst wenn, am iPhone ist man
Telefon an.
theoretisch schneller. Also man kann eben mal
Genau.
schnell gucken und kann es da kaufen, weil ich hasse es immer, alleine wenn ich diese App starten muss, deswegen habe ich auch vorhin danach gefragt, oder wenn ich in den Store gehe auf der Website, das ist alles so furchtbar langsam. Ich frage mich wirklich, ist das einfach nur, weil es auf dem Mac kacke umgesetzt ist, oder ist das Ding einfach so langsam und PC-Spieler sind da einfach frusttoleranter? Ich weiß es
Weiß
nicht.
es nicht.
Ich finde Steam einfach unfassbar träge, diese App. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen.
Ja, ich weiß
Es
nicht.
dauert
Es hat
alles
eben auch
ewig und es scrollt
mittlerweile.
ewig und also es laggt beim Scrollen und ich finde es also überhaupt nicht gut gemacht, auf dem Mac zumindest. Vielleicht ist auf dem PC nicht so, das
Ich
weiß ich
weiß es
nicht.
nicht, aber es hat mittlerweile ja auch eine ganz gute Anzahl von Usern. Das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Also
Ja, aber
Facebook
deswegen
ist
muss ja nicht.
gerade 1000-mal schlimmer, muss ich im Moment
Ja, aber deswegen
zugeben.
muss ja nicht die App laggen. Also
Ja,
das finde ich
ja,
eher.
ja.
Whatever. Ich habe noch drei, zum Abschluss des Games-Bereichs, habe ich noch drei kleine Sachen. Für iOS, richtig iPhone.
Ice Rage. Ey,
Und
das habe ich mir,
zwar
glaube ich, gekauft.
Ice Rage ist sehr cool.
Ist das
Kam
dieses
jetzt,
Eishockeyspiel
genau, das ist
mit
so
einer
ein
Person
Mini-Eishockey-Spiel
von
und zwar von
Minigore-Typen?
den Minigore-Typen,
Das ist geil, habe
richtig.
ich mir auch gekauft.
Das Spiel ist sensationell. Du spielst im Prinzip ja, rotes Team gegen blaues Team. Jedes Team hat zwei Spieler, nämlich einen Torwart und den Spieler. Du steuerst halt im Prinzip auf den einfachen beiden Schwierigkeitsstufen, also Easy und Medium, steuerst du nur deinen Spieler und dein Torwart agiert irgendwie automatisch. Auf der härtesten musst du dein Torwart irgendwie noch mitsteuern, habe ich aber
Ach
ehrlich
was,
gesagt
habe ich
nicht
gar nicht
ausprobiert.
ausprobiert.
Du hast zwei Charaktere. immer so einen normalen und einen so einen Special-Charakter und du könntest dir noch einen Weihnachtsmann-Charakter für 79 Cent kaufen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
Das machen
Fand
die
ich
immer so.
irgendwie komisch. Jedenfalls hast du die und ja, im Prinzip ist es super schnell erklärt. Man spielt Eishockey und kann, je nachdem, wenn man so ein Tournament spielt, kann man halt eben, wenn man den ersten Gegner besiegt, kann man Punkte verteilen in drei Kategorien, in Geschwindigkeit, also Speed, Power und Technik. Und kann somit halt hochleveln. Und das Ziel ist im Prinzip in so einem Tournament halt eben, ich glaube, 8 oder 9 Gegner zu besiegen und dann halt den Endgegner zu besiegen, immer wieder im Eishockey, immer in so 40 Sekunden oder 60
Ja,
Sekunden
ja.
Matches.
Ich glaube auch, ja.
Super. Macht tierisch
Es ist
Spaß.
sehr kurzweilig.
Finde ich extrem kurzweilig. Ich liebe Eishockey sowieso. Du machst ja, soweit ich weiß, auch ganz gerne. Und deswegen fand ich es einfach witzig. Also man hat auch von der Steuerung, ja, es ist ein Joystick-Steuerungsspiel, also ein Display-Joystick-Spiel, aber in dem Fall ist es echt nicht schlimm. Also
Es ist auch jetzt nicht sonderlich komplex. Also du kannst auch
überhaupt
keine
kein bisschen.
großartigen Tricks machen. Das Einzige, was an Trick vielleicht zählt, ist, du kannst gegen die Bande spielen.
Ja. Also man steuert
Ansonsten ist
mit
es
dem
sehr
linken Daumen
simpel.
steuert man halt eben seine Spielfigur und mit, also wie er auf dem Eis rumskatet, mit dem rechten Daumen kann man tackeln und schießen. Also mit einer Taste im Prinzip. Und je länger man die gedrückt hält, desto fester schießt er oder desto fester tackelt er, wenn man halt eben auf den Gegner zuläuft. Das ist es eigentlich schon.
Vielleicht interessant wäre noch zu wissen, dass man sieht das ganze Spielfeld die ganze Zeit
Genau. Es ist
von
einfach so
oben. Also
klein
es ist
optimiert.
wirklich jetzt nicht, wie man NHL kennt oder sowas. Es ist
Nee,
ganz,
absolut nicht.
ganz simpel.
Universal gibt's auch fürs iPad und ist in Game Center integriert. Das heißt also auch Achievements und so Sachen. Ja, also ist super. Mir macht es total Spaß, das Ding. Was ich mir noch gekauft habe, ist Sea Stars. Das ist ein putzig süßes Spiel, so ähnlich würde ich mal sagen wie Tiny Wings. Mit ein bisschen anderer Mechanik, die aber schon sehr stark daran erinnert. Man schwimmt mit einem Fisch durchs Wasser und wenn man drückt, dann taucht der Fisch ab. Wenn man loslässt, dann schnellt er nach oben. Das heißt also, im Prinzip ist die untere Hälfte des Bildschirms ist immer Wasser, die obere Hälfte ist Himmel. Und jetzt sage ich mal, ist es so ähnlich wie bei Super Turbo Action Pick und Tiny Wings und vielleicht noch Sega oder so. Man muss Münzen einsammeln, man muss Gefahren ausweichen und es hat einen ziemlich coolen Grafikstil. Also es ist echt sehr,
Das
sehr
klingt
witzig
gerade
gemacht.
verdammt nach einem anderen Spiel,
Es hat noch ein bisschen
was.
Jetpack Joyride Charakter, was du vor einer Weile ganz gern
Nee,
gespielt hast.
also okay. Nee, es hat unheimlich was von einem Spiel, das ist auch mit einem Fisch. Und es spielt sich genau so. Aber es ist halt älter als das. Ich
Du
weiß
meinst
nicht,
das
ob.
mit dem Wal, dieses
Nee, nee, nee,
Whale
nee,
Trail
nee.
oder wie das hieß, das habe
Ja,
ich nie
red weiter.
gespielt.
Ich weiß
Jedenfalls Sea
nicht.
Stars heißt das Teil. Im Prinzip wirklich Mechaniken von allen möglichen Spielen kombiniert und kostet auch 79 Cent. Ist auch Universal. Und ich finde es einfach echt ganz putzig gemacht. Also man, so ähnlich wie bei Jetpack Joyride zuletzt, man sammelt halt ab und zu mal so Seesterne auf. In den Seesternen sind dann so Spezialcharaktere drin. Zum Beispiel kann da so ein kleines Vögelchen drin sein. Das heißt, wenn man dann den Bildschirm mehrfach antippt, dann flattert der nach oben. Das heißt, man kann die Münzen im Himmel perfekt holen. Dann, wenn man in irgendeine Gefahr reinfliegt, Quallen sind zum Beispiel so die Hauptgefahren, dann verliert man halt wieder dieses Special-Item und dann kann man sich im Prinzip halt immer aus dem Wasser raus katapultieren. In dem Moment, wo man quasi unten ganz am Boden angekommen ist, dann loslässt und dann schießt er halt eben oben aus dem Wasser raus. Und also man gewöhnt sich einfach daran, so ein bisschen wie bei Tiny Wings, auch wann man drücken muss und wie man sich hinkatapultiert. Und es geht im Prinzip auch darum, so weit wie möglich zu kommen in dem Spiel. Und was die halt gemacht haben, ist schon recht stark Items einzusetzen. Das heißt also, die pushen schon auch Monetarisierung bis zu einem gewissen Grad. Ich habe bis jetzt noch nicht den Punkt erreicht, wo ich sagen muss, ich muss das nutzen. Also
An
man
sich ist
sammelt
das Spiel
so.
aber kostenlos, oder
Ja,
was?
nee, 79 Cent.
Okay.
Man sammelt Coins im Spiel und diese Coins kann man halt in so einem Shop, der integriert ist, direkt wieder ausgeben für Special Items. Sowas wie, keine Ahnung, so ein Anschub, wo man quasi ohne das Gefahreneinstören irgendwie 500 Meter weit katapultiert wird. Oder man hat ein Schild, dass man halt quasi das erste Mal, wenn man gegen eine Qualle schwimmt, halt nicht kaputt geht und solche Geschichten. Und die Münzen sammelt man halt langsam, aber stetig durchs Spielen und kann sie aber auch kaufen und dementsprechend halt einfach schneller dann irgendwelche Items sich kaufen und dann halt sich damit pushen. Das Prinzip ist da so ein bisschen, würde ich sagen, wie bei Bejeweled Blitz, wo man auch langsam mit jedem Spiel quasi die Münzen sammelt, theoretisch aber hingehen könnte und kann sich einfach die Coins kaufen und dann halt eben die Extras direkt immer aktivieren.
Aber umso komischer finde ich, dass das Spiel an sich was kostet.
Ja, 79 Cent sind aber jetzt nicht die Welt,
Nee,
finde
es
ich.
ist
Also
nicht die
das
Welt,
ist
aber
echt okay.
normalerweise kennt man ja dieses System von Free-to-Play.
Ja, wobei ich bei Bejeweled Blitz nicht sicher bin. Ich glaube,
Nee,
das
das
kostet
stimmt,
auch
ich glaube,
Geld.
es kostet
Sogar
auch
mehr als
Geld.
79 Cent. Also von
Nee, nee,
daher.
nee, nee, nee. Ich glaube, EA hat da ein ziemliches Meisterwerk hingelegt im Sinne von Alle, die es bisher besaßen, mussten nochmal Geld ausgeben. Ich glaube, das Original Bejeweled von PopCap
Ja.
haben sie, glaube ich, auslaufen lassen. Und die haben die Blitz von der normalen Version getrennt, als nochmals Einzelversion jetzt für 79 Cent
Oh, ich
angeboten,
habe
glaube
Blitz
ich.
aber so lange. Also ich weiß
Ich
es jetzt,
müsste jetzt,
das habe ich jetzt
es
auch
kann
ewig
sein, dass
nicht mehr
die alte
gespielt.
Version weiterläuft, aber sie gibt's, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt komplett zwei neue getrennte Versionen, Blitz und das
Okay.
normale.
Jedenfalls ist SeaStars an der Stelle wirklich super. Und kann man auch mal reingucken. Es ist gerade auch so ein putziges, süßes Spiel, wenn man jetzt irgendwie mal seine Freundin beschäftigen möchte, dann ist es auch auf jeden Fall gut.
Mir ist aber trotzdem so, als gäbe es ein anderes Spiel, das genau das gleiche macht. Mit Fisch und genau diese Tiny Wings Steuerung.
Vielleicht, ich
Aber
weiß es nicht.
anders heißt. Ach,
Jedenfalls,
okay, jetzt sehe ich das Icon, ja.
während
Okay.
du das gerade suchst oder auch nicht suchst oder auch findest, keine Ahnung, kann ich noch über das dritte dieser drei Spielchen, die ich mir geholt habe, reden. Und zwar ist das Guitar Hero. Man muss ja dazu sagen, ich bin ein großer Guitar Hero Fan für die Konsole, habe das
Ich
irgendwie
auch, ich kann es nur nicht.
ewig lang gespielt. Ich behaupte auch mal, ich konnte es recht gut. Und hat jetzt schon länger irgendwie, weil so ein bisschen die Guitar Hero Zeit vorbei ist, habe ich den Eindruck, nicht mehr so viel gezockt. Habe aber demnächst tatsächlich mal wieder Bock, mal wieder so einen Guitar Hero Abend zu machen, wo man ein bisschen rumjammt sozusagen. Und dachte mir, ach komm, jetzt das Ding kostet 90 Cent auf dem iPhone, kaufst du dir das mal. Das war aber eine ganz furchtbar schlimme Fehlinvestition. Ich bereue ja
Okay.
nicht, dass ich mir 80 Cent, dass ich da jetzt 80 Cent bezahlt habe, aber das Spiel ist einfach absolut beschissen umgesetzt. Die Idee ist ganz cool. So, es gibt ja schon diese Tap-Tap-Revolution und Tap-Tap, was weiß ich was,
Aber
Spiele
die
auf dem
sollen gut
iPhone,
sein.
die sind auch sehr gut gemacht. Und die haben vor allen Dingen einen riesigen Vorteil gegenüber Guitar Hero. Sie laufen flüssig. Und
Autsch.
Guitar Hero, und jetzt halte ich fest, ruckelt auf dem iPhone 4S und das nichtmals bei Unterstützung des Retina-Displays. Das Ding hat nämlich nur die Auflösung vom 3GS. Das heißt, das
Okay.
unterstützt keine High-Resolution-Grafik. Das sieht echt aus wie Scheiße, muss ich leider so sagen, das Spiel. Es ruckt wie Sau dabei und es ist meiner Meinung nach nicht wirklich gut spielbar. Und dann kommt noch dazu, das wusste ich aber vorher, weil es gab schon viele Bewertungen, die sich darüber aufgeregt haben. Es hat nur 7 Songs dabei.
Sieben.
Sieben, ja. Und weitere musst du kaufen. Jedes Songpackage mit 3 Songs kostet 1,59. Das heißt also, das normale Spiel kostet 79 Cent und ich werde garantiert nicht einen weiteren Cent für das Spiel ausgeben auf dem iPhone. Ich mag Guitar Hero und ich finde auch das nicht schlimm, wenn man für die Songs Geld verlangt, bei der ordentlichen Version, wenn alles geil funktioniert. Aber das Ding ist echt Schrott.
Vielleicht gibt es auch das Performance Pack,
Das
dass das
gibt's
Spiel
nicht,
flüssig
kann ich
läuft
dir
für
sagen an der
79
Stelle. Und
Cent.
ich kann nur die Leuten davon abraten, dieses Guitar Hero Ding zu kaufen. Das ist echt Grütze. Wenn ihr ein geiles Tippspiel haben wollt, also wo man hier irgendwie quasi im Takt Sachen drücken muss, dann holt euch irgendeins der Tap-Taps fürs iPhone.
Die sollen gut sein,
Die sind echt ganz gut. Ich habe ein paar da schon, ach, ich habe die nicht viel gespielt, aber die sind echt super gemacht. Aber Guitar Hero fürs iPhone ist scheiße. So,
okay.
das muss man auch mal, manchmal müssen auch Sachen mal
Ich kann
deutlich
mir das auch
gesagt
nicht
werden.
vor. Ich meine.
Was denn?
Ich weiß nicht, was ich immer davon halten soll, wenn so. Gerade sowas wie Guitar Hero, weißt du, der kommt von der Konsole mit so riesen Klampfen dazu und dann sagen die, hey, ganz neu mit Tab auf dem iPhone. Und denkst du, so, Alter, nee.
Ja, also
Ich
ich hätte mir schon vorstellen
will,
können, dass
weißt
es funktioniert. Bei Tap Tap Revolution funktioniert jetzt auch ganz gut.
Ja, aber das
Das
ist ein
hätte man
komplett
schon.
anderes Spiel. Das ist ja nicht so wie du sagst, weiß nicht, hier ganz neu Command & Conquer, aber mit, weiß ich nicht, weißt du, wie komplett anders. Dann nennst du es anders. Du benutzt nicht dieses scheiß Franchise, da, nee, Franchise sag ich schon. Doch, Franchise.
Ist schon richtig, ja. Die IP
Musste
meinst du
gerade,
wahrscheinlich aber.
ich wollte IP nennen, ja,
Ja.
sagen. Ich musste gerade an McDonald's denken.
Aber bei McDonald's
Aber
heute Abend, auch wenn es jetzt heute Abend schon nicht mehr heute Abend ist, wenn man das hört, hier kommt der
unterbrich mich ruhig.
Mediamarkt-Markencheck auf ARD.
Was?
Wollte ich nur mal so gesagt haben.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Aber es ist
Na,
bestimmt
der
auch okay.
Markencheck hast du doch auch geguckt hier von McDonald's.
Markencheck. Ach
Ja, war
ja.
ziemlicher Schrott,
Wer
die
soll
Sendung. Und
die?
die heute wird wahrscheinlich auch nicht besser.
Na gut.
Fiel mir nur gerade so ein.
Mediamarkt ist ja auch scheiße. Wo war ich? Ja, Guitar
Fertigklasse.
Hero. Scheinbar ist es genauso scheiße, wie ich denke, dass es sein sollte auf einem iPhone.
Das ist doch ein schönes Schlusswort zum Games-Bereich für dieses Mal.
Was mein letztes Wort war scheiße.
Genau.
Okay.
Nein, unser Games-Bereich war natürlich nicht schlecht, sondern der war sensationell, wie immer. Aber Guitar Hero ist scheiße. Also die iPhone-Variante.
Aber das ganz kurz noch, das Guitar Hero ist nicht neu, oder? Das ist schon so ein älteres.
Also ehrlich gesagt kam das meines Wissens jetzt raus.
Echt? Okay.
Oder ich habe es völlig verschlafen, aber ich habe jetzt die Tage in den News gelesen, dass Guitar Hero da ist fürs iPhone. Und deswegen habe ich mich so gewundert.
Okay.
Und es gibt auch noch nicht so viele Songs. Also das kann noch
ja,
nicht so lange
sieben
draußen
klingt
sein.
Jetzt nicht nach sonderlich
Nee, ich meine,
viel.
es gibt auch nicht so viele Packages, die dazu kaufen kannst, so fünf oder sechs.
Okay.
Also ich glaube, das ist jetzt erst gelauncht worden und das macht es umso schrecklicher, dass es nicht für Retina-Display
das ist,
optimiert
peinlich,
ist. Also das ist echt mega peinlich. Und nicht mal Universal, das ist nur iPhone, ne? Wohlgemerkt. Was auch dämlich ist. Ja, soviel zum Games-Bereich. Max haben wir ja auch noch.
Le Mac.
Da habe ich ein kleines Follow-up zu Wunderkit. Da hatten wir in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen, wo Kai, glaube ich, auch irgendwie meinte, das sei nichts für ihn. Aber da sind jetzt Apps rausgekommen dafür und das macht es ein bisschen interessanter für den einen oder anderen. Das heißt, es gibt jetzt eine Mac-App, es gibt eine iOS-App und das war's.
Wobei die Mac-App ist noch nicht im Mac-App-Store.
Nee, ist noch eine Beta. Mhm. Ist als solche, ich meine, das ganze Ding ist ja noch eine Beta insgesamt.
Ich hoffe, dass die iOS-App auch eine Beta ist, weil ich kann mich nicht einloggen.
Ja, die ist es genial. Da kannst du ja gerade mal sehen.
Oh Mann, das ist ja... Also, Wunderkit haben wir ja erklärt, müssen wir, glaube ich, nicht nochmal machen. Primär, weil es ging auch nicht anders, musste ich mich über die Webseite einloggen oder mich registrieren. Dort gibt es zumindest nicht das gleiche Limit für die Passwortlänge, wie es jetzt in der App gibt. Und damit ist mein Passwort leider länger als die 16 Zeichen, die mir erlaubt sind einzutippen, maximal bei der App.
Jo.
Meins ist nämlich nur 18 lang. Und die zwei letzten Zeichen passen leider nicht ins Textfeld.
Dementsprechend kann man sich nicht einloggen, weil sie werden normalerweise abgefragt.
Ja.
Ja. Ich hatte das Problem zum Glück nicht, weil ich mich mit Facebook und Twitter angemeldet hatte bei Wunderkit und dementsprechend konnte ich mich natürlich auch mit Facebook und Twitter auf der mobilen App anmelden.
Geht, ja, das stimmt.
Also das ist ein Umweg dann halt sozusagen für die es ausprobieren wollen. Was mich ehrlich gesagt bei der ganzen Geschichte etwas überrascht hat, ist, dass die mobile App fürs iPhone von Wunderkit mehr Features hat als quasi die Web-App und die stationäre App. Es gibt ja immer so eine Sache, ohne da jetzt einen langen Rant drüber starten zu wollen, aber mir ist es wichtig, dass ich meine Aufgaben, die ich erstelle, irgendwie sortieren kann. Nach einem göttlich gegebenen Kriterium von mir aus, aber ich möchte es einfach sortieren können.
Nennen wir es einfach alphabetisch.
Das nicht, weil das den Sinn davon versteht wiederum nur du, aber die Wunderkit-Nutzer haben es eingebaut, die Entwickler haben es eingebaut, man kann tatsächlich in der mobilen App die Sachen alphabetisch sortieren, auch wenn mir bitte mal jemand erklären soll, warum man seine Aufgaben alphabetisch braucht. Nichtsdestotrotz gibt es auch andere sinnvolle Sortierweisen, zum Beispiel sowas wie Fälligkeitsdatum, was vielleicht irgendwie sinnvoll wäre
geben,
oder
ja.
Priorität. Ja.
Und die gibt es aber jetzt in der App?
Die gibt es in der App, aber nur in der App. Und dreimal
also du musst dazu sagen, in der iOS-App.
Genau, und dreimal darf der Herr Sonnabend raten, was passiert, wenn man die in der App sortiert.
Ja, nix wahrscheinlich.
Richtig, nämlich rein gar nichts. Also in der mobilen App schon, aber sonst nicht.
Weil dann wäre es ja wenigstens noch ein Workaround, ja? Wenn man sich dadurch temporär die Tasks in den normalen anderen Apps oder Applikationen, wie sagt man, ja? Sortieren könnte, aber wenn das natürlich auch nicht
funktioniert. Kann man aber nicht und man kann auch nicht irgendwie mit der mobilen App da rumtricksen oder so, das hinzufaken oder so, keine Ahnung, da irgendwie besondere Sachen machen. Vor allem kann man mit der mobilen App auch nicht die so Push-Geschichten für Tasks kriegen, weil was ich natürlich gerne hätte, und das ist dann so ein ganz normales, simples Feature von Reminders, ich habe eine Task, die hat eine Deadline und ich möchte gerne an dem Tag dran erinnert werden. Zum Beispiel.
Mich wundert das alles, weil das hatte Wunderlist alles.
Wunderlist hat das aber auch nur sehr, sehr, nicht so super gehabt. Also da ist echt das simple Reminders /iCal von Apple deutlich komfortabler und simpler, was das angeht.
Ja, zu dem Thema kommen wir noch.
Das kann es nicht und das nervt wie Sau, muss ich echt sagen. Also ich bin so ein bisschen wieder runtergekommen, was Wunderkit angeht. Das ist schon ganz nett. Und ich bleibe auch dabei, dass die Idee ganz gut ist. Wenn man sich jetzt aber aktuell mal die Bewertungen zum Beispiel im App Store anguckt, die Wunderkit-App gekriegt hat fürs iPhone, das ist ein ziemlicher Verriss. Habe lange keine so schlechten Bewertungen mehr gesehen.
Ich habe gelesen, dass es viele Abstürze auch bei Leuten gibt.
Abstürze, keine Funktions...
Ich kann mich ja nicht einloggen, ich kann es nicht testen.
Aber genau das ist ein Problem. Das haben auch mehrere Kommentare steht drin. Ja, sorry, kann mich überhaupt nicht einloggen, wegen dem Problem. Also viele Ein-Sterne, maximal 2-Sterne-Bewertungen. Ich glaube immer noch, das ist ein gutes Konzept. Aber da muss dringend, dringend nachgebessert werden. Und ich kann momentan sagen, ich kann es nicht nutzen. Also ich bin wieder umgestiegen. Ich hatte meine ganzen Tasks schon mal in Wunderkit reingepackt, um es einfach auszuprobieren. Und bin jetzt wieder zurück, habe jetzt meine Tasks wieder in Reminders drin, weil es einfach.
Bist du auch so krass, ey? Du hast, weißt du, Wunderkit war einen halben Tag draußen und du hast alles migriert.
Ja.
Das finde ich krass.
Naja, wenn ich was ausprobieren will, probiere ich das aus. Und dann mache ich das richtig. Es dauert halt 10 Minuten gedauert, dann waren die Sachen da drin und dann habe ich das direkt versucht zu nutzen. Und das ging halt nicht und fertig.
Ja, das
Und dann hat sich
stimmt.
das Thema halt erledigt. Jetzt erstmal ist noch alles Beta, von daher, aber ich bin nicht mehr so optimistisch, dass sich das tatsächlich noch bessert. Weiß ich nicht. Also es stehen
Hat sich
einfach
ja
zu
auch bei
viele Sachen.
Wunderlist nicht geändert,
Eben, es
viele
hat sich bei
Dinge.
Wunderlist halt auch überhaupt nichts geändert in der Hinsicht und ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das so der große Wurf ist.
Ich finde diesen Social-Aspekt halt total für den Arsch.
Mich interessiert der Aspekt nicht, dass man irgendwelche Sachen liken kann von irgendwelchen
Das meine
anderen oder
ich.
irgendwelchen Leuten folgen kann, aber was mich interessiert ist, so ähnlich wie wir es bei Produktiv mal getestet hatten vor einer Weile, dass man halt eben quasi in einem Workspace mit Leuten zusammen sein kann, die das gleiche Tool benutzen und man kann quasi halt Tasks an andere Leute
Das ist
assignen
super.
und sowas.
Das ist super.
Und das kann's gut und das ist halt das, was ich ganz, ganz nett finde. Das ist halt bei Wunderlist so halbwegs drin mit den gescherten Listen, das funktioniert schon ganz gut. Bei
Ja.
Wunderkit ist es aber einfach von der ganzen Idee her deutlich besser gemacht.
Ja,
Ob
ja.
ich das irgendwann nochmal benutze oder nicht, weiß ich nicht. Momentan ist es erstmal für mich für eine Weile tot, bis dann mal eine ordentliche App vielleicht kommt noch für den Mac App Store und dann auch noch ein paar Features ergänzt sind, die ich tatsächlich für ganz sinnvoll halte, wie halt eben auf dem Mac Tasks sortieren zu können, weil ansonsten ich drehe einfach durch. Das hat noch funktioniert, als ich 10 Tasks hatte oder so, aber ich habe dann mal das halt aufgefüllt mit Sachen, die halt jetzt eben anstanden für die nächste Zeit und dann war ich irgendwie bei ein paar 30 Tasks und sorry, da kann ich nicht jedes Mal durchgucken, was jetzt gerade die nächste relevante Task ist und will auch nicht jedes Mal oben today eintippen, um irgendwas zu filtern und nee, also da kann ich gar nichts mit anfangen.
Absolut.
Okay, das ist so Wunderkit. Was allerdings sehr geil ist, vielen Dank auch nochmal da an dich für den Link. Ist heute mein Pick of the Week, Pick of the Day, was auch immer. Das ist CoBook. Die App ist sensationös. Was die im Prinzip macht, ist, ja, dein Adressbuch zu ersetzen auf dem Mac. Und zwar mit einem ganz simplen kleinen Icon oben in der Menüleiste. Kann man draufklicken, kommt ein Dropdown-Fenster.
Du kannst es da rausziehen, ne?
Man
Weißt du
kann es auch
das?
rausziehen, okay, ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat man oben das auf, klickt da drauf, kann es auch mit einer Tastenkombination, standardmäßig Steuerung, Shift, Leertaste aufrufen, das Ding.
Ganz einfach zu merken.
Ja, Steuerung, Shift, Leertaste, habe
Ja,
ich mir schon
klar.
gemerkt seit vorhin.
Steuerung, Shift, Leertaste. Ah, warte mal, das ist doch wie Quick Look. Wie heißt?
Eben, daran ist es halt angelehnt, dass man quasi Quick Look, was man mit Command-Leertaste aufruft, halt eben mit
Teufelskerle.
Steuerung, Shift, Leertaste aufrufen kann. Und das Ding ist im Prinzip ein Adressbuchersatz mit Facebook, LinkedIn und Twitter-Verknüpfung. Und das macht irgendwie alles, was ich die ganze Zeit schon immer vermisst habe. Das heißt also, es synkt, nee, es liest erstmal dein Adressbuch aus, es verknüpft sich mit deinem Adressbuch,
Dein lokales.
dein lokales Adressbuch oder dein iCloud, je nachdem, was du halt eben hast, was du angibst. Und synkt über die iCloud letztendlich alle möglichen Änderungen zwischen deinen Devices. Das heißt also, du hast keine separate Datenbank und die speichern auch nichts auf ihren eigenen Servern oder sonst, haben sie gar keine, sondern letztendlich ist es einfach nur ein Aufsatz für deine normale Adressdatenbank. Und das Ding ist halt insofern geil, weil es die Netzwerke Facebook, LinkedIn, Twitter durchsucht eben nach den Leuten, die du in deinem Adressbuch hast und dir dann halt die Möglichkeit gibt, dort aber nicht, wenn du willst, auch nicht vollautomatisch, weil dann könnte ziemlich viel Mist bei rauskommen, halt eben bei Bedarf oder auch semiautomatisch Bilder reinzuladen, deren LinkedIn-Profile zu nutzen, um quasi aktuelle E-Mail-Adressen rauszukriegen und so weiter. Und das ist echt extrem nützlich. Muss ich
Aber
mal.
ich hab's ja witzigerweise nur an dich weitergeschickt, weil ich es interessant fand, aber selbst nicht ausprobiert habe. Heißt das, wenn ich jetzt einen Kontakt editiere, ändert er den Addressbook-Eintrag, also im
Ja.
richtigen Adressbuch vom Mac?
Ja.
Ah, okay, das
Das
heißt,
ist
es ist im Prinzip
komplett
nur ein
synchron.
anderes Fenster
Ja,
da
das
rein.
ist nichts anderes, als
Ah, okay.
dass er als iCloud-Adressbuch geht in meinem Fall oder halt das Lokale oder welches auch immer man definiert, zugreift.
Deshalb sagen die
Und
auch, wir synken mit iCloud, weil
die
klar
nutzen.
synkt das
Ja.
offizielle Adressbuch mit
Wobei
iCloud.
ich nicht sicher bin, ob sie noch zusätzlich ein paar Sachen synchronisieren, weil sie haben ja
Aber das ist ja
diese.
das Problem. Wie stellst du das dann auf dem iPhone dar? Weil ich
Nee,
überlege jetzt nämlich gerade,
nee.
Moment mal, die haben ja gar keinen iPhone-Client.
Nee, also was ja
Das ist eine
mittlerweile.
Information, die fällt dann auf dem iPhone flach. Sie
Nee.
ist da auf dem Mac, aber sie fällt auf dem iPhone flach.
Wenn du mich jetzt mal sagen lassen würdest, was ich
Nee.
sagen wollte. Du hast ja keine großartig weitere Information jetzt in diesem Ding drin, außer halt eben die Suche nach Twitter, LinkedIn und Facebook-Kontakten.
Ach so,
plus eben Tags für die Kontakte. Diese Tags für die Kontakte sind auch nicht ganz schlecht. Da könnte ich mir vorstellen, dass er die synkt eben zwischen verschiedenen Macs und klar, die kannst du auf dem iPhone nicht darstellen. Facebook, Twitter und so weiter, die Profile kannst du allerdings auf dem iPhone darstellen. Die sind ja mittlerweile Bestandteil der normalen App, sodass man auch erkennen kann, wie der Link quasi zu einem Profil von jemandem ist. Und ich fand es einfach nur extrem nützlich, um Kontaktfotos reinzuziehen, weil ich ja eine ganze Menge Leute habe, die haben halt kein Kontaktfoto und da will ich jetzt nicht unbedingt immer gar nichts sehen, habe aber auf dem Weg sozusagen zumindest mal die Möglichkeit, mir halt eben das Bild reinzuziehen. Wenn quasi der Kontakt im Adressbuch ein Bild hat, dann nimmt er das. Das ist ja auch super. Wenn er keins hat, dann zieht er sich halt quasi aus dem ersten Social Network, was man dort hinzufügt, zieht er sich das Bild. Und man kann aber, wenn da mehrere LinkedIn, Facebook, Twitter irgendwie verknüpft sind, kann man auch per Drag and Drop einfach von einem dieser Kontakte, zeigt er neben so einem kleinen Hoverfenster, dann kann man einfach das Bild rüberziehen als Kontaktbild. Fertig. Also das ist echt richtig geil, sehr simpel gemacht.
Ja, sehr simpel.
Und dafür, dass das Ding noch Beta ist, momentan funktioniert das tadellos.
Ja, ja.
Muss ich wirklich sagen. Also das ist genial. Und das mit den Tags ist halt insofern ganz cool, als dass man dort halt die Kontakte ein bisschen gruppieren kann, wenn man das will. Also man kann quasi mehrere Kontakte auswählen in der Liste und kann dann sagen, ich möchte die alle mit dem Tag, weiß ich nicht, bei uns jetzt Davian oder sowas versehen. Und dann
theoretisch
habe ich die halt alle.
Könnt ihr auch die Tags-Gruppe benutzen für das iCloud-Adressbuch.
Du hast ja verschiedene Gruppen draus machen, aber ich wäre froh, wenn
wobei
er das nicht
das Erstellen
tun würde.
Von und Zuweisen und Wegnehmen von Text zu Gruppen in dem Tool, glaube ich, funktioniert schneller als das Erstellen von Gruppen. Also da kann ich mir so einen Syncing-Horror vielleicht vorstellen.
Also das werde ich auf jeden Fall sowieso nicht nutzen, aber ich finde es endlich mal klasse, dass man auch sehr simpel, man kann zum Beispiel per Drag and Drop in dieser Kontaktliste kann man Kontakte aufeinander ziehen, die irgendwie doppelt sind. Das hat man hin und wieder mal, dass man irgendwie von jemandem zwei Kontakteinträge hat und die kann man merchen dann darüber und das funktioniert echt super geil. Auf einen Klick kann man Leute anrufen da drin über Skype, das erkennt er automatisch ein Telefon, man sagt, hey, willst du den jetzt über Skype anrufen auf dem Mac und so, das ist echt super gemacht.
Vor allem ist es halt ein sehr schneller Zugriff.
Ja.
Das finde ich halt super.
Das Tool ist auch sehr, sehr performant. Man kann oben, man ruft es halt eben auf mit der Tastenkombi oder klickt oben auf dieses Symbol drauf, tippt schnell irgendwie Falk ein oder so, hat sofort den Eintrag da. Es scheint auch nicht viel Speicher zu verbrauchen. Also das kann ich echt empfehlen. Ja. Cobook, den Link packen wir hier dazu. Das Ding ist grandios. Was es später mal kostet, keine Ahnung. Momentan ist es halt Beta, dementsprechend kostenlos. Vielleicht bleibt es sogar kostenlos, ich weiß es nicht.
Sollte es nicht.
Werden wir sehen. Nee, also die könnten damit auf jeden Fall Geld verdienen, denn das ist wirklich ein sehr, sehr nützliches Tool für alle, die vielleicht mehr als 10 Kontakte in ihrem Adressbuch drinstehen haben. Ich habe noch eine Ergänzung zu Outbank. Da kam jetzt wieder ein Update raus. Ich glaube, 1.2.7 ist die Version momentan. Das Ding ist ja diese Banking-App, die im Mac App Store verfügbar ist. 39,99 kostet das Teil und ich habe mir die ja vor ein paar Monaten schon mittlerweile gekauft.
Mir zu teuer für das, was es macht.
Und ich muss sagen, das ist im Prinzip die Quintessenz meines Updates dieses Mal. Die hat mehr und mehr Funktionen gekriegt. Keine Ahnung, man kann jetzt, wer eine Miles & More Kreditkarte hat, die wird jetzt noch unterstützt und die hat so ein paar rudimentäre Reporting-Funktionen und sowas bekommen, so über die Zeit. Ich kann nur sagen, sie ist immer noch keine 40 Euro wert, finde ich. Es ist leider immer noch die einzige oder eine der wenigen Apps, die überhaupt auf dem Mac sinnvoll was mit Banking machen. Aber gut ist sie nicht gerade. Sie ist okay. Also wer Banking machen will darauf, kann das machen. Ich würde tatsächlich den Leuten eher empfehlen, sich statt Outbank für einen Mac lieber iOutbank fürs iPad oder fürs iPhone zu kaufen, weil die eigentlich fast mehr können und billiger sind. Und wenn man sowieso irgendwie Mobile Bank oder Online-Banking betreibt und muss eine TAN eingeben, die man per M-TAN geschickt bekommt, ist es eigentlich eh praktisch, das direkt auf dem iPhone zu machen, weil man es halt da direkt dann reinpasten kann. Also
ganz ehrlich, ich finde es nicht so prickelnd. Also ich zahle gerne für gute Software.
Ja.
Und man sagt ja so, als kleines Unternehmen kann man schon mal 20 Euro verlangen. Einfach deshalb, weil, mein Gott, Softwareentwicklung ist halt teuer. Und soll sich auch lohnen. Ey, aber 40 Euro ist schon knackig.
Finde ich auch.
Also zumindest, ja, es ist ein sicherheitsrelevantes Ding mit Bankkonten und sowas. Aber gerade in Anbetracht dessen, dass ihre eigene Alternativsoftware auf dem iPad und auf dem iPhone deutlich günstiger und eigentlich per Feature, wie sagt man, reifer und featurevoller ist. Was kostet die? Ich glaube, 8 Euro, oder?
7,99, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Oder maximal 9,99. Also auf jeden Fall, sie ist auch nicht die günstigste Software, aber sie ist auf jeden Fall völlig
ja,
okay.
Ja, 10 Euro, ganz ehrlich, 10 bis 20 Euro bin ich gerne bereit, für sowas auszugeben. Aber 40 ist echt heftig.
Ja, also 40 Euro wären an sich okay, wenn es eine wirklich gut gemachte App wäre mit sehr vielen Funktionen, aber die hat sie einfach nicht. Und das Ding ist irgendwie immer noch nicht in einem Zustand, wo ich sagen kann, das ist eine fertige App. Und dafür finde ich es echt ein bisschen teuer.
Ja, ja.
Also wer den Jungs vertraut, dass sie künftig da noch mehr draus machen, der kann ja die 40 Euro ausgeben. Das ist auch das, was ich damals, glaube ich, schon gesagt habe. Aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen, momentan. Gut, das noch zur Outbank als Nachtrag. Patentthema haben wir immer wieder mal. Ich habe einen Patentantrag gefunden die Woche von Apple, natürlich, wem sonst. Und zwar für ein MagSafe-Kabel für iPhone und iPad.
Das ist ja cool.
Was ich ziemlich interessant finde. Ich frage mich zwar tatsächlich, ob es so gut funktionieren kann, also nur für jemanden, der jetzt vielleicht gerade mit dem Begriff nichts anfangen kann, also MagSafe-Kabel, die normalen Stromanschlusskabel, die quasi beim übers Kabel fallen vorher halt eben sich rausziehen, weil sie nur eine Magnetverbindung haben und dementsprechend also das Notebook nicht kaputt geht.
Fürs MacBook.
Genau, fürs MacBook. Ich frage mich, ob es beim iPhone und iPad so gut funktioniert, weil die Geräte wirklich sehr, sehr leicht sind und wenn ich mir bedenke, dass die Magnete natürlich ein bisschen auch Zugkraft haben müssen, damit sie da drin hängen bleiben, kann ich mir gut vorstellen, dass, naja, dass man schon ordentlich schnell dagegen rennen müsste, damit der auslöst.
Dann muss es die Geschwindigkeit machen.
Weil ansonsten, bei so, wenn man nur so leicht drankommt, glaube ich, zieht man damit das einfach runter.
Ansonsten, wo ich da eher dran denke, ist der Zweifel, dass das überhaupt kommt. Also ich meine, es gibt ja jetzt diese neue, mehr oder weniger neue EU-Verordnung, das alles mit so einem universellen Mikro-Mini-USB-Scheiß versehen werden muss, oder?
Könnte man ja auf der anderen Seite trotzdem dranhängen, das wäre nicht das Problem.
Ja, dann hast du aber zwei Anschlüsse.
Das kommt darauf an, wie Apple quasi künftig jetzt die Geräte baut. Wenn sie, sagen wir mal, auf der einen Seite oben diesen MagSafe-Adapter direkt ans iPhone anschließen.
Achso, du meinst,
haben quasi
dann einfach USB
auf der unteren Seite Mini-USB dran, oder so, dass man quasi dann diese universellen Stromadapter da dran stecken könnte, also so einen entsprechenden Port, dann könnte ich mir das prinzipiell schon vorstellen. Das
stimmt, ja.
Ich weiß es nicht genau, aber denkbar wäre es. Was jetzt interessant ist halt im Vergleich zum MacBook Pro, wo man, oder nicht MacBook Pro, sondern MacBooks generell, wo man das MagSafe-Netzteil verwendet. Momentan geht es halt darum, auch in diesem Patentantrag, dass nicht nur Strom drüber übermittelt wird, sondern halt eben auch die Daten übertragen werden können.
Thunderbolt.
Das heißt im Prinzip so eine Art Thunderbolt mit MagSafe. Und das ist natürlich schon irgendwie ganz cool von der Technik
her. Das ist die Zukunft. Ich glaube, wir werden... Ey, Wireless ist ein Scheiß. wir brauchen MagSafe-Kabel.
Ja, ich würde mich tatsächlich mehr darüber freuen, wenn man es endlich hinbekommen würde, quasi Power over the Air ordentlich zu machen. Da gibt es ja entsprechende Versuche auch schon, die ganz gut funktionieren. Und das ist dann eher Zukunft.
Diese Induktionsladegeräte, das wäre doch mal schick.
Ja, aber viel geiler ist es doch, wenn du das Teil einfach in der Hosentasche hast und hast direkt so ein Power over the Air Supply Ding irgendwo hängen und
musst du auch nicht mehr machen. Meine Coronis weg oder was?
Das kann natürlich sein, weiß man nicht so genau. Ja, noch ein bisschen mehr strahlen und so. Jedenfalls wollte ich das mal erwähnen, weil das wäre ja schon nicht schlecht. Apple hat nicht bestätigt, dass das Teil, dass dieses MagSafe-Ding tatsächlich kommt, aber
diese MagSafe-Dinger kann man
halt eben drin.
Und immer mal erwähnen.
Das finde ich ganz nett.
Ich finde die nämlich echt toll, diese Kabel. Ich finde die Wahnsinn. Morgen.
Ich habe auch tatsächlich schon.
Strahlt ein kleiner Falk in mir, wenn ich dieses Kabel dran knalle.
Genau. Ich habe ja schon ein paar MacBooks jetzt gehabt und ich bin tatsächlich auch schon dreimal über ein Kabel gestolpert, wo mich das MagSafe-Kabel gerettet hat.
Das kann ich leider nicht sagen von mir, aber...
Je nachdem, wie man natürlich drüber stolpert, kann es sein, dass ein anderes Kabel auch einfach rausgezogen hätte.
Ja, das stimmt eigentlich, hängen da so viele Kabel mittlerweile dran.
Aber. Ja, es kommt halt immer drauf an. Also, ich meine, selten fällst du ja so drüber, dass du es quasi in die richtige Richtung rausziehen würdest bei so einem normalen Kabel. Wenn du also seitlich irgendwie gegenläufst, dann haut es dir halt gegebenenfalls das Notebook vom Tisch. Und mir ist es also wirklich schon beim MacBook jetzt ein paar Mal passiert und es ist nichts passiert und dafür hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt. Auch wenn dadurch die Netzteile natürlich ein bisschen mehr kosten, als wenn du irgendwie so ein Billigding bei irgendeinem Lenovo ThinkPad hast oder so. Ja. Um mal wieder gegen PCs zu schießen.
Scheiß PCs.
Thema Apple versus Motorola will ich gar nicht so viel über diese Verkaufsstopp-Geschichte reden, weil die sich schon wieder erledigt hat. Das heißt also, keine Sorge, man darf wieder alle Apple-Geräte kaufen, ja, auch im Online-Shop.
Was war das jetzt für ein Kurzschluss?
Das ist, hat sich schon wieder erledigt. Also okay. Es ging im Prinzip darum, dass Motorola Recht bekommen hat mit der Verwendung dieses GPRS oder Datenübertragungspatentes, was aber mittlerweile aber quasi offiziell ist. Und dann hat Apple quasi die Geräte rausnehmen müssen aus dem Store, hat in der Zwischenzeit aber nachweisen können, dass Motorola ihnen keine Chance gegeben hat, das Ding zu einem fairen Preis zu lizenzieren, weil die jetzt mittlerweile wird diese Technik als allgemein gut gesehen. Das wiederum konnte Motorola nicht widerlegen, also hat Apple da dann wieder Recht bekommen. Und jetzt ist das Ganze zwar nicht ausgestanden, weil es ordentlich vor Gericht verhandelt werden muss, aber es ist zumindest jetzt so, dass sie halt die Geräte erstmal wieder verkaufen konnten.
Okay. Das Letzte, was ich halt gehört habe, ist, dass vor 7 Jahren, als es in der EU oder weltweit darum ging, hat Motorola gesagt, ja, das ist etwas allgemeiner Standard.
Genau, ja.
Und damit war das Patent für den Arsch.
Richtig, so. nur haben sie halt dummerweise wohl Apple nicht so hundertprozentig nach diesem allgemeinen Standard entsprechende Konditionen angeboten, um quasi eine generelle Lizenz zu erwerben für die Geräte, sondern haben irgendwie trotzdem versucht, da wohl noch mehr rauszuholen. Okay. Details weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber das ist wohl der Aufhänger dafür. Ah, also okay. Apple hat gesagt, wenn ihr schon sagt, das ist ein Allgemeingut, dann müsst ihr uns auch einen fairen Preis dafür geben, wenn wir das von euch lizenzieren wollen. Und ja, das ist wohl nicht erfolgt und jetzt geht das halt so ein bisschen hin und her. Aber können wieder verkauft werden.
Ich kann ja ein schlechter Kapitalist sein, was mir übrigens nicht nachgesagt wird, aber ich habe immer so allgemeine Standards mit kostenlos im Sinn.
Ja, in dem Fall jetzt eher nicht so.
Okay.
Was in dem Zuge aber interessant ist, ist diese iCloud-Problematik, weil jetzt ist ja im Prinzip erstmal das durchgestanden und jetzt gibt es zwar ein Thema, das ging so ein bisschen unter irgendwie, fand ich auch in der Berichterstattung.
Ist auch schon ein paar Tage alt.
Tatsächlich
eigentlich.
Ist es. Naja, aber es ist ein paar Tage alt und immer noch aktiv. Also
ja.
Es ist so, dass iCloud auch ein gewisses Patent verletzt von Motorola.
Ja, dieses Push.
Die hat was mit Push-Dienst zu tun, weil genaues Detail weiß ich jetzt nicht mehr, aber es geht im Prinzip um Pushen. Und dementsprechend ist es nicht mehr möglich, über den, jetzt weiß ich nicht genau, was es alles betrifft, aber E-Mails zu pushen von iCloud auf die mobilen Devices und glaube auch Kalendereinträge,
das
also generell
ist,
irgendwie
was ich
Sachen
ahne,
zu pushen.
Weil wir haben ja über die letzten paar Folgen das Problem gehabt oder auch erläutert, dass wir keine Kalender Push-Notifications mehr bekommen über Einladungen, die wir uns gegenseitig schicken, sondern stattdessen bekomme ich eine E-Mail und meine Freundin bekommt gar nichts. Mhm. Und ich hab so viele ungelesene RSS-News mittlerweile aus Zeitgründen. Deshalb, wie gesagt, die News kann wieder schon wieder ein paar Tage alt sein, aber es ist mir heute aufgefallen und ich dachte mir nur so, hey, Moment mal, es ist hier die ganze Zeit immer nur Apple versus Motorola wegen diesen iCloud-Push-Problem die Rede. Und zwar bezüglich E-Mails. Und ich dachte mir so, Moment mal, praktisch macht iCloud bei iCal Invitations nichts anderes.
Kann
ist das vielleicht
sein.
Sogar unser Problem?
Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall meine E-Mails tatsächlich mitbekommen. Ich verwende ja meine iCloud-E-Mail-Adresse zum Eintragen bei diversen, keine Ahnung, so Newslettern oder so irgendwas, wo ich mir Sachen schicken lasse.
Ich kriege nur den iTunes-Newsletter und den bekomme ich regelmäßig.
Ja, ich bekomme
auch
die
gepusht.
Zwar auch, aber nicht gepusht. Also ich kriege eine ganze Menge.
Ich kriege täglich
mehrere Mails und die kommen jetzt seit ungefähr einer Woche, kommen die nicht mehr. Sondern immer erst, wenn ich in das Mailprogramm reingehe und gerade irgendwie da halt was er machen will, dann aktualisiert er letztendlich den Account und dann kriege ich auch, aber ich kriege sie nicht mehr per Push.
Nee, okay, ich muss mich revidieren. Ich kann das nicht ganz ausschließen, dass es bei mir nicht auch der Fall so ist.
Aber der kommt ja nicht so häufig.
Weil der fetcht ja auch, wenn du einfach nur mal einen Home-Button drückst und wieder ausmachst, dann fetcht er ja auch.
Ja.
Doch.
Bist du sicher?
Ja.
Okay.
Und ich kann im Moment auch nicht ausschließen, ob ich nicht da immer diese Newsletter-E-Mails bekomme. Okay,
also jedenfalls muss man irgendwie selber eine Aktion machen momentan. Auch vorher hast du die Probleme gekriegt per Push. Also ich kriege sie momentan nicht mehr jedenfalls. Bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil das wäre natürlich für iCloud ein halber Rückschlag, wenn das nicht...
Genau, weil ich habe gelesen, das ist kein Grund, jetzt hier irgendwie so großartig zu debattieren und auszulegen, sondern das ist eine Patentklage von Motorola gegen Apple vom irgendwann letzten Frühjahr. 2011. Und das Ding ist einfach da. Das Problem ist existent. Und da kann Apple wohl nichts gegen klagen, kann sich auch nicht irgendwie rauswinden. Also entweder muss man da zahlen, schätze ich, oder wie man das Ding jetzt...
Ja, ich meine, im Endeffekt, was passiert bei so einer Geschichte? Derjenige verklagt denjenigen, dann hat er die Möglichkeit, das entweder komplett zu entfernen oder, weil Apple das nicht tun wird, werden sie mit denen halt diskutieren und sich irgendwann auf einen Vergleich einigen. Und dann wird Apple halt ein paar hundert Millionen abdrücken an Motorola und dann hat sich das Thema gegessen. So in der Art. Jetzt weiß natürlich Motorola, dass Apple aktuell, nun ja, sagen wir mal, durchaus liquide ist. Und dann werden sie natürlich versuchen, da so viel wie möglich rauszuschlagen.
Ja.
Ist ja ganz klar.
Und Apple weiß, dass ihnen der Service sehr viel Geld wert sein wird.
Absolut. Zum Thema Apple liquide habe ich noch so eine Notiz am Rande. Apples iPhone-Geschäft ist jetzt nach einer Quelle vom Business Insider größer als Microsoft, und zwar nicht Office, nicht Windows, nee, also gesamt Microsoft. Apple macht mehr Geld mit dem iPhone, als Microsoft insgesamt über alle Units verdient.
Nicht schlecht.
Angeblich. Also ja, kann man jetzt gut vorstellen, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass Microsoft so mega profitabel arbeitet. Von daher, ja, also finde ich ja, interessant, mit dem, find ich interessante vom... News. Haben wir mal verlinkt in den Shownotes, könnt ihr euch mal das genau angucken, was da jemand
also es wird ja immer interessanter, was Apple mit dem Vermögen, das sie da haben, auf der hohen Kante machen wird. Vielleicht machen sie gar nichts damit, keine Ahnung.
Naja, irgendwas wird schon bei rauskommen. Ich denke aber auch, dass sie ein bisschen was brauchen davon.
Ja, aber einfach. Wie gibst du knapp 100 Milliarden aus? Also,
ich bin mir sicher, es passiert relativ schnell. Ich meine, Unternehmen sind ja nicht dafür gemacht, dass sie irgendwie über hunderte von Jahren existieren. Eben. Und bei Apple wird auch der Fall eintreten, ich meine, hin oder her, dass wir in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr diese Mega-Hype-Phase haben, wie sie jetzt momentan ist, sondern sich das alles ein bisschen normalisiert. Und dann wird Apple halt auch einfach mal Kohle brauchen, um naja, eine gewisse Durststrecke zu überstehen. Ja. Nur sind natürlich 100 Milliarden
krass, sehr clever.
Oder wie viel sie haben. Aber ich denke, sie sind so schlau, dass sie in die Richtung denken, okay, was ist, wenn wir mal ein, zwei Jahre vielleicht nicht so ein super Produktportfolio auf die Beine stellen können, dann haben wir damit zumindest die Möglichkeit zu sagen, okay, das nehmen wir hin und wir investieren einfach sozusagen in die zwei, drei Jahre danach und machen dann halt wieder was richtig Grandioses.
Ja.
Also das, wenn sie das nicht völlig in Sand setzen, bin ich mir sicher, dass das
so
zumindest
aber
für,
schwer aus,
für zumindest. Viele Jahre was stützen kann.
Ja, so sieht es im Moment, finde ich, eigentlich aus. Weil ansonsten Grund, genug Geld auszugeben, hätten sie schon. Also, mein Gott, es gibt genug, wofür man, was man kaufen könnte, und das tun sie nicht.
Ja, ich denke, sie werden sich halt weiter sinnvoll verstärken, indem sie halt kleine Anbieter von bestimmten Diensten kaufen, die halt interessant sind, um sie in iOS oder in macOS oder irgendwo zu integrieren.
Ja. Apple hat ja noch nie irgendwie so eine groß etablierte Marke gekauft.
Ja.
Von daher, diese Gerüchte immer oder diese Sprüche von irgendwem, keine Ahnung, Apple kauft jetzt, weiß ich nicht, kauft Microsoft auf oder weiß ich nicht wen, oder Motorola. Weiß nicht, würde nicht in das typische Bild von Apples Akquirierung derzeit passen.
Das einzige Unternehmen, was ich mir vorstellen könnte, was Apple gerne kaufen würde, ist Google.
Ja, um es Platz zu machen.
Ja,
Platz
genau,
zu machen.
Um einfach Google aus der Welt zu schaffen.
Wir machen heute dicht. Ja. Tschüss.
Wir nennen einfach dann die Suchmaschine Apple.
Nee, die nennen fertig. Die um. Also die nennen die um und dann machen sie zu. Apple.com, sag ich schon. Google.com ist nicht mehr verfügbar. Oder ist ein Link zu Yahoo.com oder sowas.
Oder sowas, ja, genau. Ja, fände ich jetzt insgesamt aber auch nicht so mega prickelnd. Werden sie wahrscheinlich auch so schnell nicht machen können. Aber sie könnten sich stattdessen mal damit beschäftigen, endlich mal iOS 5.1 rauszubringen.
Das wäre was.
Ist nämlich an der Stelle auch mal zu erwähnen, das Ding ist jetzt seit November in Beta, Beta 3 oder sowas wurde da ausgeliefert irgendwann. Und es ist immer
echt
noch
schon
nicht
so
offiziell draußen. Ich habe mir dieses Mal ja die Entwicklerversion nicht drauf gemacht und ja, ich warte eigentlich darauf, dass da jetzt mal was passiert, weil ich immer noch Hoffnung habe, dass ich die Akkulaufzeit von unseren Telefonen noch so ein bisschen optimieren lässt damit. Zum anderen kann man damit endlich 3G wieder ausschalten für die Fälle, wo es halt ständig am Hin- und Herschwanken ist.
Ganz ehrlich.
Werde ich nicht oft machen, aber man kann es.
Nee, ganz ehrlich, also ich brauche eigentlich kein. Also wenn die Batterie verbessern, schön.
Ja.
Aber jetzt richtig benötigen für irgendwas brauche ich nicht. Das Einzige, was mich tatsächlich nervt, stelle ich gerade so spontan fest, sind die Bugs in der Musik-App. Ansonsten,
ja,
ansonsten habe ich keine massiven Probleme. Also Batterie, ja, kann immer besser sein, klar.
Nee, massive Probleme habe ich momentan auch keine, muss ich sagen. Das ist echt in Ordnung.
Massive Probleme habe ich technisch eigentlich nur mit der Musik-App, was man fixen kann mit dem Update, hoffe ich. Und iCloud-App.
Ich mag halt die Musik-App.
Push-App.
Genau. Nee, ich mag halt neue Software generell und es wundert mich so ein klein bisschen, dass es jetzt schon so lange läuft, dass im Prinzip immer noch die Version nicht draußen ist. Ja.
Das stimmt.
Ja, ich habe noch.
Aber ich glaube, ganz um kurz noch dazu was zu sagen. Ich glaube aber schon, dass es irgendwie jetzt im nächsten Monat noch kommen muss. Also, was haben wir jetzt? Anfang Februar. Ich schätze noch schwer, bis April wird das Ding kommen.
Ja, keine Ahnung. Also ich habe momentan überhaupt keinen Eindruck.
Ich will jetzt keine Hand ins Feuer legen, aber ich gehe schwer davon aus, dass es noch
vielleicht
so in ein, zwei
Monaten
kommt.
Vielleicht zögern sie es auch noch raus, bis momentan deutet sich ja so ein bisschen an, dass Ende März das iPad 3 oder wie auch immer es heißen wird, in den Handel kommt. Und
kann natürlich sein.
Da kann es natürlich sein, dass sie sagen, okay, sie launchen das mit 5.1.
Aber dann muss schon mehr als nur ein paar Bugfixes kommen, ganz ehrlich.
Ja, 5.1 ist schon eigentlich oder eine krasse Versionsnummer.
Also wie ist das iPad 2 gestartet? Ist das mit einem Major Release für iOS gestartet? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Das weiß ich nicht mehr. Aber es ist de facto so, dass Apple ja grundsätzlich nicht unbedingt so diese Punkt 1, Punkt 2 Versionssprünge macht, ohne nicht ordentlich neue Features zu bringen im Normalfall. Deswegen verstehe ich jetzt tatsächlich gar nicht, warum 5.1 so wenig bringen soll.
Hm.
Also, weiß nicht, vielleicht kommt ein bisschen was mit Siri noch oder so, ich weiß es nicht. Also,
aber das Punkt 1 ist schon offiziell, oder? Oder ist das noch Spekulation?
Nee, das 5.1 ist das, um was es geht jetzt gerade. Okay. Also das ist offiziell als Beta verfügbar, aber man weiß halt noch nicht so ganz genau, was jetzt im Endeffekt die Endnutzer-Features sind, die da irgendwo mit enthalten sind. Es sind natürlich schon einige neue Funktionen für die Entwickler selber dabei, aber es gibt ja bei Apple nie irgendwelche offiziellen Release-Notes, die vorab bekannt gegeben werden, bevor das Ding dann tatsächlich für die Endkunden kommt.
Ja. Nee, ich hätte jetzt nur gedacht, ansonsten kommt vielleicht ein Punkt-Punkt-Release oder sowas, keine Ahnung.
Nee, das glaube ich eher
nicht. Aber wenn 5.1 schon offiziell in Beta ist, dann okay. Ich habe das nicht so verfolgt.
Remarks ist noch eine App fürs iPad, die ich leider nicht mehr testen kann, weil ich kein iPad mehr habe. Aber vielleicht magst du dir ja mal angucken bei Gelegenheit. Remarks. Ich kann noch nichts großartig dazu sagen, außer dass es eine App ist, so ähnlich wie Notability und NoteShelf, mit der man Notizen machen kann, mit dem Stift auch.
Notiz-Apps.
Und kann, ich weiß, ich stehe da irgendwie ein bisschen drauf. Und man kann aber PDFs auch annotieren, also kommentieren und halt
Notizen
und sowas reinmachen. Das ist vielleicht für dich nicht so interessant. Ich finde es allerdings generell schon interessant. Hätte ich denn noch ein iPad und will das deswegen einfach mal für alle denen ich bisher Notability und NoteShelf und keine Ahnung was noch alles empfohlen habe, will ich das auch nochmal hier anmerken, dass Remarks für 3,99 im App Store verfügbar ist. Also vielleicht mal angucken. Das sah auf den ersten Blick ganz ordentlich aus.
Hat gute Bewertungen.
Testen, es hat ganz ordentliche Bewertungen, wo ich gekriegt. Testen kann ich es jetzt, wie gesagt, aktuell nicht, also müsstet ihr euch selbst mal angucken. Oder der Falk erbarmt sich und, dann müsst ihr es ja kaufen, ist ja auch blöd, wenn ihr es nicht braucht. Also, wir gucken mal, vielleicht können wir das nächste Mal noch ein bisschen mehr dazu sagen, mit jemandem, der das nutzt. Ja, das waren so meine Themen für dieses Mal. Ich habe noch eine Sache hier notiert, du hast einen neuen Monitor gekauft und da wolltest du, glaube ich, noch etwas drüber ranten, wie der eigentlich so nicht das erfüllt hat, was du dir erwartet hast.
Ja, ich mache ja so ein bisschen wieder privat, ein bisschen daheim mit 3D, 2D,
4D, 1D.
4D tatsächlich auch. Ich bastel einfach nur ein bisschen 3D und Texturing zu Hause wieder rum, aus Spaß an der Freude. Und da stellte ich fest, dass irgendwie dann ein 27-Zoll-Monitor zwar schon groß ist, aber ein zweiter zum Ablegen von irgendwelchen Vorlagen oder sowas schon ganz praktisch wäre.
Ist, wenn und ein 3D-Artist eine gewisse Zeit braucht, um ein 3D-Modell zu erstellen, ist es dann 4D?
Nee.
Wie kam mir das gerade so?
Wenn das animiert, allerdings schon. Gut, hätten wir diesen physikalischen Diskurs auch hinter uns. Nee, und auf jeden Fall wollte ich mir einen zweiten Monitor kaufen, irgendwas Günstiges, nichts sonderlich, weiß ich nicht, bildstabiles irgendwie, musste nicht farbtreu sein oder irgendwas.
Halt so schwarz-weiß irgendwas.
Nee, schwarz-weiß. Yeah. Aber es sollte halt irgendwie doch groß sein, also dachte ich mir, komm, 27 Zoll, irgendwas.
Nicht kleckern, Klotze.
Richtig. Und habe mich da umgeguckt irgendwie und da ist ja irgendwie die, ich weiß nicht, da heißt der eine schlimmer als der andere, kann mir auch nicht merken. Ja? Und auf jeden Fall habe ich mir einen von Acer, den günstigsten auch noch, 230 Euro, glaube ich, mache ich nie wieder, rausgesucht, weil ich dachte mir, hey, wenn ich mir schon den Monitor kaufe, kann ich ja darauf achten, dass der einen Soundausgang hat, da könnte ich ja meine PS3 oder meine Xbox anschließen.
Ja, was ja grundsätzlich mal eine clevere Überlegung ist.
Ist clever, ne?
Ja.
So. Und erstes Problem, was ich feststellte, ist, alle Webseiten dieser Hersteller sind Dreck. Alle.
Ja.
Die Acer-Webseite, also den Monitor, den ich mir schlussendlich ausgesucht habe, den gibt es gar nicht auf der Webseite. Die Serie schon, aber nicht in der 27-Zoll-Größe. Konnte ich also keine Informationen rausziehen. Bei Amazon, wo ich den bestellt habe, ist natürlich die Produktinformation auch eher spärlich, gerade was dann Details anbelangt. Also musste ich den Monitor auf Basis von Bildern kaufen. Und da war tatsächlich ein kleiner grüner Klinkenanschluss. Dachte ich mir, Creative Labs, Soundblaster, Standard, ja, grün, Soundausgang für den Kopfhörer, Pustekuchen. Hab mir das Ding gekauft. Bild, so lala. Ich dachte mir, okay, als Zweitmonitor für 200 Euro willst du nicht zu viel verlangen. Passt, ist okay. Stell meine Xbox daneben, schließ die an, Bild erscheint, ich höre Sound durch den Mono-Lautsprecher, weil Sound durch HDMI. Alles super, bis ich feststelle, dass der Sound, wenn ich den Kopfhöreranschluss benutze, nicht funktioniert. Bis ich nach jahrtausendelanger Recherche herausfinde, das ist ein Line-In. Ja. Einem 27-Zoll-Monitor, riesig groß, mit zwei HDMI-Eingängen, hast du einen VGA-Anschluss und einen Line-In. Und einen Monolautsprecher.
Um es aus dem Monolautsprecher ausgeben zu können.
Ja, um es aus dem Monolautsprecher ausgeben zu können, weil du hast ja keinen Kopfhöreranschluss. Und dann sagt diese hyperfreundliche Stimme, weibliche Stimme in dem Werbevideo noch, dass dieser Monitor perfekt sei, um Spielekonsolen anzuschließen, um dann den Sound, das sagt sie nicht, in Mono zu hören, weil kein Kopfhöreranschluss.
Ja, jetzt ja gleich mal den Herrn hier Acer anrufen können, mal sagen können, hier, so nicht.
Also.
Du könntest ja mit Sicherheit auch was löten.
Ja, ich habe dran gedacht, ohne Scheiß, ich habe danach gesucht, ob es HDMI-Kabel gibt, die aus der Xbox herauskommen und dann aber in HDMI Build-Only, ja, und irgendwie, weiß ich nicht, Sound, zweites Kabel, bla.
Ja, das müsste schon geben,
nee, gibt's nicht. Oder sowas. Gibt's nicht. Musst du selber löten. Gibt's nicht.
Naja, da gibt's eh, okay, der
eine Box gibt's, hat jetzt, aber die kostet dann gleich wieder 1000 Euro.
Ja, die wird irgendwie so 40 Euro.
Weil da ist unheimlich tolle Technik so drin.
Naja.
Keine Ahnung, was die da macht. Auf jeden Fall, ich meiner Freundin gesagt, hey, komm hier, fass mit an. Das Ding sofort in die Box zurückgepackt und morgen geht das Ding zurück zu Amazon. Und jetzt habe ich mir, glaube ich, ich glaube, Marktanteil 1000% einen Samsung-Monitor bestellt, der irgendwie so ein...
Was ja schlimm genug ist für uns als Apple-Fans an Samsung-Gerät.
Ja, wir
bauen ja auch die Displays für Apple.
Ja. Mir wurde ja empfohlen, kauf dir einfach den 1000-Euro-Standard. Ja.
Ich habe genau genommen geschrieben, ich habe auf deine Frage auf Facebook, was der für Monitor kaufen soll, das habe ich nur geschrieben, du kennst die Antwort.
Ja, ich kenne sie auch, aber ganz ehrlich, mir war jetzt nicht danach, einen zweiten Monitor für 1000 Euro zu kaufen.
Wie war der andere Kommentar? 999 Euro ist die Antwort.
Ja, das war's wohl. Ja. Nee, ich habe jetzt so ein Samsung-Ding gekauft und zwar so einen komischen Hybriden. Das scheint mir im Moment gerade hip zu sein. Das ist so eine Art Fernseher, der auch als Monitor benutzt werden kann. Das heißt, kommt mit TV-Tuner irgendwie oder so, HD-Tuner. Ich kenne mich ja damit nicht aus. Und Fernbedienung. Hat aber Kopfhörerausgang und schlag mich tot wie viele verschiedene Ein- und Ausgänge, wiederum auch für Sound. Und der wurde jetzt, ich glaube, heute versandt. Mal gucken, der kommt die nächsten Tage an. Aber der hat auch schon wieder so einen ganz komischen Namen. Ich weiß, dieses Ding von Acer, ich weiß nicht, 27 ist drin, mehr weiß ich nicht.
Ja, die heißen alle komisch. Das ist im Prinzip, jeder guckt sich das Ding an, guckt einfach nur, was steht da für eine Zollzahl drin, das war's.
Ja, das, aber warum heißen die so beschissen?
Ich weiß es nicht.
Das ist so, als würden die Produktmenschen da sitzen und sagen, lass uns heute mal irgendwie so einen Generator anwerfen und der spuckt dann einfach so 28-stelligen Code aus.
Die Frage ist, wenn sie das Ding jetzt irgendwie Black Tiger nennen oder so, ob sie die Leute es dann besser merken.
Nee, ist auch scheiße. Ja. Ist einfach...
Wie soll es denn heißen? Monitor, ja, 1.
Zollgröße, ja. Und dann Modell.
Ja, das machen sie ja.
Ah, fertig. Ja, haben wir bloß drei. Dieses, was war das?
Ja, aber das ändern sie doch ständig.
Ich habe keine Ahnung.
Das ist doch dann, im nächsten Jahr haben sie wieder eine andere Serie und deswegen müssen sie, damit das irgendwie konsistent bleibt für die nächsten 30 Jahre, wo sie die Monitore verkaufen, müssen sie halt irgendwie
diese Jahreszahl dran klatschen.
Ja, sowas machen sie ja auch. Zum Beispiel, wenn du bei Philips, ist für mich das Lieblingsbeispiel, Philips Fernseher heißen irgendwie immer, ich glaube, meiner hieß 32 PF9830.
Was ist denn das?
Ja, 32 Zoll,
Ja, okay.
Ja, und PF dann? Steht, weiß nicht, ob das für Philips, nee, für Philips Fernseher steht es nicht, aber
wahrscheinlich
PF steht für, weiß der Kuckuck was? Philips. Und dann steht tatsächlich irgendwie die 9830, da steht irgendwie, da ist die Jahreszahl steckt mit drin. Und
98?
Nee, das nicht direkt. Also da steht dann beispielsweise die 3 steht für Jahr 2000 so und so viel.
Klar, ja. Macht ja Sinn, 3.
Ja, aber so ist es halt eben kodiert bei denen. Also das heißt, die haben die Informationen im Prinzip da drinstecken, das macht es für irgendwelche Techies super einfach, dann Sachen nachzugucken, aber es ist irgendwie nicht gerade so besonders kundenfreundlich. Vor allen Dingen ist es halt immer tückisch, wenn du jemand sagst, naja, also der mit der PF9835 ist super und der mit der 9830 ist scheiße, was jetzt nur ein beliebiges Beispiel ist, raffst du das halt nicht, weil du denkst irgendwie, ein Angebot auf Fernsehen sieht geil aus, hat aber irgendwie einen minimalen Unterschied, der aber entscheidend sein kann technisch und dann denkst du, oh, ist ja der gleiche Fernseher, kauf ich mal, ist irgendwie 300 Euro billiger und dabei ist das vielleicht der letzte Schrott. Und,
ja.
Oder der andere ist ja viel cooler.
Was und dann ich? Kriegen die immer noch Worte hinten dran. Also auf der Samsung-Webseite zum Beispiel heißt mein Monitor, den ich jetzt gekauft habe, blablabla LED. Hm. Bei Amazon heißt der auch LED, ist aber ein TFT-Monitor.
Okay.
Klar, macht ja Sinn.
Ja.
So, bei, weiß ich nicht, Alternate heißt der nicht LED. Der findest du gar nicht.
Ja, das hängt damit zusammen, dass manche dieser Modelle wieder, deswegen gibt es ja auch noch diese Spezialcodierung, weil manche der Modelle ja eigentlich fast baugleich sind, die werden oder sind baugleich, werden aber dann nur für Amazon oder nur für Mediamarkt produziert,
ja,
und
ist
heißen
alles
dann
scheiße.
Statt 9830 heißen sie 9832M.
Und kosten 5 Cent weniger.
Und kosten, ja, und sind in, weiß ich nicht, dunkelschwarz statt sehr dunkelschwarz.
Ich glaube, meiner ist so. Jetzt ein rosa, rosa, nee.
So dunkel, nee,
so rosa Bindestrich irgendwas. Ich glaube dunkelrot oder so, so ganz stylisch mit so Touch-Buttons, die wohl angeblich nicht funktionieren sollen, laut Testberichten oder so. Keine Ahnung, das war mir zu
blöd. Ich sehe schon wieder nächste Monitor wieder in meinem Auto.
Nee, ich hab keinen Bock. Wirklich, wenn das Ding einigermaßen tut, dann tut's. Ich, ey, oh, das ist fürchterlich. Wirklich, ich glaube, wenn der nicht funktioniert, ja, dann gebe ich 1000 Euro aus. Weil, ganz ehrlich, ich weiß, was ich da bekomme. Das Ding heißt Display.
Ja, Cinema Display.
Cinema Display, ja. 27 Zoll und es geht.
Ja, und es hat wieder mal keinen Kacknamen, sondern es hat einfach
einen Thumbnail. Ja, du weißt, was du bekommst. Gut, du weißt auch, was du bezahlst, gebe ich zu.
Thunderbolt. Ja.
Du kriegst endgeile Techno dazu. Es hat einen Soundausgang, es hat auch einen Soundeingang.
Und es hat sogar Stereo-Lautsprecher.
Und das Ding tut einfach.
Ja.
Nee, aber ich glaube und hoffe, dass dieser Samsung, Gott weiß, wie er heißt, das macht, was er verspricht.
Sonst habe ich hier auf dem Tisch noch einen Samsung 22 Zoll.
Ach, 22 stehen. Zoll, diese kleine Kacke, kannst du für dich behalten.
Vor einigen Jahren war das
ja,
State of the Art.
Ja. Ja. State of the Art. Alles klar. State of the Techniker vielleicht. Ja, aber.
Ja. Ich würde sagen, das ist doch jetzt mal ein geeigneter Punkt, um an der Stelle zu sagen, das war es, glaube ich,
für heute. Wir können aber vielleicht meinen Monitor, den ich gekauft habe, verlinken für Leute, die den auch möchten. Obwohl, noch weiß ich nicht,
ob er gut ist. Ich würde sagen, du verlinkst ihn bitte dann, wenn du weißt, dass er halbwegs was taugt. Nicht, dass wir wieder irgendeinen Schrott verlinken und
dann poste ich das.
Ja. Genau, das darfst du dann gerne tun. Ja, das war's für heute.
Ich bin am Ende.
Wir sind am Ende. Wir werden den Podcast dann... Naja, wenn ihr ihn jetzt hört, ist es ja eh schon rum, aber wir hoffen, dass es nicht so viel Abstand hat zur quasi der Aufnahme. Und ansonsten ja, freuen wir uns wieder über Kommentare.
Und die nächste Folge geht es hundertprozentig um Kingdoms of Amalur. Wenn nicht, ist irgendwas Schlimmes passiert.
Das wird passieren.
Was Schlimmes?
Nee, aber das wird passieren, dass wir in der Folge Kingdoms of Amalur reden.
Das müsste ja theoretisch noch diese Woche rauskommen, ne?
Das kommt noch diese Woche raus, also offiziell.
Übrigens muss ich mich verbessern, wir haben die ganze Zeit immer vom 7. geredet.
Das ist der 9.
Es kommt in USA am 7.
Richtig, das hilft uns wenig. Ich habe es vorgestellt in UK, wo das heißt, es müsste dann
am 10. hier ankommen, was ein Samstag ist.
Am 10. hier ankommt, das ist eher unwahrscheinlich, weil ich die Firma auch bestellt habe. Das heißt, ich krieg's wahrscheinlich am 12., was aber nichts.
Nee,
am 13. ist es ja. Was aber nichts macht, weil ja.
Du eh nicht da bist.
Der 10. ist übrigens ein Freitag, fällt mir ein. Also der 11. ist Samstag.
Echt?
Und 13. und 14. bin ich nicht da. Das heißt also, ich kann es wahrscheinlich sowieso erst irgendwie so 15. rumzocken oder so. Ja. Gucken wir mal.
Ich hoffe, dass es noch am Freitag kommt.
Ja. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, habt Spaß gehabt. Wir hatten's und wir hoffen, ihr seid auch begeistert von unserer neuen Technik.
Das hoffe ich. Sie hat schweinisch viel Geld gekostet. 40
ja.
Euro.
Ja, aber wenn es funktioniert, ist ja gut. Ja, also, macht's gut. Viel Spaß noch. Schönen Tag noch. Tschüss.
Ja, dann sag ich auch mal. Tschüss.
Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.